Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 361, heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Und Markus.
We connected.
Hallo.
Genau.
Und was, We Connect, ist das nicht dieses, was ist das nochmal?
Na egal. Eine Zeitung?
Weiter.
Nee, die hieß nur Connect, oder? Es gab doch so eine komische Zeitung.
Genau.
Hieß, oder? Die hieß Connect, glaube ich.
VW Connect gibt es.
Ja.
Okay. Welcher Lobby wollten wir jetzt aber beitreten?
Da soll's dem ADFC beitreten.
Ach so, okay. Wir haben gerade eine Aktion.
Genau.
Sagt der Chat, ja?
Sagt der Chat, für 19 Euro kann man
wir
beitreten.
Wir geben hier nur Drittpartner-Werbung weiter. Wir machen nicht selber Werbung.
Genau, wir kriegen leider noch nicht mehr Geld dafür. Naja, nächstes Mal dann.
Kann er jetzt noch jemand
aber
sagen,
was, wenn man das macht, Ingo, das klang eben so, als wenn du da Erfahrung hättest, ne?
Ich bin ADFC-Mitglied, ja.
19 Euro kostet das dann, aber bestimmt, dann ja nur im ersten Jahr. Wie teuer ist danach?
Regulär 66, steht da direkt, wenn du auf diesen Link klickst.
Also, Freunde, Vorsicht, mehr als verdreifacht sich.
Ja, aber ja, dafür immer
nicht so schlimm wie Netflix, würde ich sagen.
Genau, ist billiger als Netflix.
Billiger als Netflix.
Dafür unterstützt du aber, dass sich Leute einsetzen, dass mehr Fahrrad, also dass bessere Fahrradwege gebaut werden, die machen Konzepte, also hier in unserem Land, weiß ich, haben sie so ein Sternkonzept entworfen oder überhaupt ein Fahrradwegekonzept für das ganze Bundesland.
Das ist super. Gibt es da Familientarife?
Ja.
Hast du sowas?
Ja, gibt es.
Ja, ich habe die Familienmitgliedschaft.
Willst du jetzt noch? Ist genug Werbung hier. Was ist denn los mit euch?
Durchklicken. Die Familienmitgliedschaft kostet 78 Euro.
Ja, das ist ja
das ist die 10% Provision, die wir bekommen.
Zu den 66 ist das ja voll das wert.
Ja,
verrückt.
Ja, genau.
Zumal meistens fährt man ja nicht alleine Fahrrad.
Ja.
Sowieso nicht, seitdem wir diesen Anhänger haben.
Wir benutzen den ja Gott sei Dank nur noch, um irgendwelche Bierkisten durch die Gegend zu fahren oder so.
Sehr guter Use Case.
Zum Vatertag,
sehr guter Use Case.
Oder
der gefällt mir.
Zum Vatertag dann, oder was?
Ja, genau. Aber Vatertag hatten wir letztes Mal. Wo wart ihr eigentlich alle? Also, irgendwie.
Die anderen.
Genau.
Ich bin, wo wir beim Thema sind, ich bin mit dem Fahrrad auf die Nase gefallen. Deswegen war ich da nicht in der Lage zu podcasten.
Ja.
Warst du da schon ADFC-Mitglied? Da hätten
Euro
sie dich wenigstens 19. abgeholt.
Aktuell nur 19 Euro.
Das war so ein bisschen der Grund, ich wurde abgeholt. Es hat sich dann, war zeitlich ein bisschen aufwendiger, die ganze Geschichte. Aber
ich
zum
hoffe,
Glück alles gut gegangen. Also genau, es war
besser.
Dann, es war zur Sicherheit, dass man mich da dann eingepackt hat und so. Einfach durchgecheckt, alles gut. War dann alles in Ordnung, ja.
Alles gut. Okay. Also vorsichtig mit, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und immer schön einen Helm tragen und so.
Ja, oh ja, Helm. Habe ich zwar da nicht gebraucht, aber hört man immer wieder von, dass das sinnvoll ist, so einen Helm zu tragen.
Gut, Werbeblock Ende.
Unbedingt. Ja, nee, dieses Helmthema ist durchaus relevant, weil es gibt erstaunlich viele Menschen, die da erstaunlich resistent gegen sind, einzusehen, dass sie mit dem Argument, mir ist noch nie was passiert, einfach nicht.
Weißt du, warum die keine Angst haben? Weil die so einen Dickschädel haben.
Badauts.
Genau. Ja, aber wenn du erstmal Badauts machst, ist eventuell dann ein Loch im Kopf. Oder schlimmer. Aber es stimmt, ich trage ihn leider auch nicht immer. Also meistens nur, wenn ich längere Fahrten mache. Wenn ich hier nur kurz zum Manu fahre, dann habe ich ihn auch nicht immer dabei.
Oh. Aber gerade dann ist es wichtig.
Ja, gerade dann im Alltag.
Da, wenn man sich sicher fühlt, ja.
Okay, ich fühle mich auf jeden Fall total sicher bei euch hier in eurer Runde.
Oh, das ist aber schön.
Das ist echt zu Unrecht, Ingo, zu Unrecht.
Zu Unrecht. Nein, ich finde es schön, dass wir alle wieder da sind.
Ich hoffe, Ich hoffe, du hast deinen Helm auf.
Nee, aber ich habe ja so einen Bügel hier. Also ist ja quasi fast gepolstert. Apropos, da haben wir, glaube ich, auch als News noch. Ich habe ja so einen Beyerdynamic-Kopfhörer hier auf. Ja, der ist ja quasi schön gepolstert. Beyerdynamic wird verkauft. Leute.
Ja, stimmt, an irgendeinen Chinesen oder so.
Das haben wir als News, aber da greifen wir jetzt sind wir ja völlig raus. Das kriegt die AI bestimmt nicht sortiert.
Doch, das kriegt die hin, wenn wir jetzt die anderen noch haben. Das geht.
Genau. Also das und
zweitens, wir haben ja nicht nur AI, wir haben auch eine Heuristik.
Ich habe ja auch noch nichts gesagt. Ich habe ja noch gar keine Überschrift genannt. Kommen
doch,
wir zu uns jetzt.
Darfst du sagen.
Was darf ich
sagen? Erzähl. Nee, jetzt darfst.
Jetzt darf ich. Okay, Gott sei Dank. Ich wollte sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie, Blast from the Past. Wer hat was mitgebracht von euch?
Ich habe da so einen Kommentar noch von der vorletzten Sendung rausgepickt. Und zwar haben wir ja da über dieses Nextcloud-Berechtigungsdingsi gesprochen. Und
stimmt, ja.
Da hat jemand angemerkt, und das ist ein guter Punkt, also diese Berechtigung. Also ich glaube, Nextcloud hat sich da das Leben halt auch einfach ein bisschen einfach gemacht. Die haben da halt so eine Permission genommen, die halt irgendwie einfach bequem war für sie, das zu implementieren. Aber das ist etwas, was beispielsweise Google Drive und Dropbox und OneDrive und so alle nicht benutzen. Das heißt, es ist wohl schon möglich, so einen File-Sync-Client zu schreiben, ohne diese Berechtigung zu haben. Und Nextcloud hat das auch selber so ein bisschen gesagt, aber sie haben dann die News dann halt auch so ein bisschen gespinnt als
voll down gemacht als kleiner Player.
Genau, und das schon
Ja, das tut mir eigentlich am meisten weh, dass das viele dann so sehen, als wenn Nextcloud das unnötig aufbauscht und dann so das verdreht, um sie selber Nutzen draus zu schlagen. Und der Frank war ja auch beim Hörertreff am Kongress und so wie ich den halt kenne, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Oder vielleicht entstammt es dann auch nicht seiner Feder. Weiß ich nicht. Ingo, du kennst ihn ja noch besser, aber das ist halt so ein Mismatch, den ich da immer habe, wenn ich dann diese Interpretation der ganzen Geschichte höre.
Ja, und selbst wenn, also ich meine, wenn man ein kleiner Player ist, muss man sich manchmal auch künstlich aufregen, um gehört zu werden. Also das kommt, glaube ich, auch
dazu. Um was zu machen. Okay.
Ja. Und ja, das war iOS, ne? Das irgendwas abgedreht hatte?
Nee,
oder
dann Android.
Android. Okay. Ja, genau. Also manchmal muss man natürlich auch gucken, dass man einfach gehört wird. Aber ja, weiß nicht, wird nicht Frank entschieden haben, wahrscheinlich, wie das kommuniziert wird und wie nicht. Aber ich meine, erstmal sozusagen hier auf die Kacke und sagen, das geht nicht mehr und das finden wir nicht gut, kann man schon mal machen.
Aber ich muss sagen, dafür, dass sie so viele Permissions hatten, hat der Sync sehr schlecht funktioniert.
Ja, das ist leider auch meine Experience mit diesem Android-App. Das funktioniert leider einfach noch nicht
gut genug. Also ich bin mit der iOS-App und der Integration in die Dateien-App super happy.
Ja. Also es mag sein. Weiß nicht genau. Also bei mir war es dann immer so, dass ich mir nicht sicher sein konnte, dass er jetzt auch alle Dateien übertragen hat. Oder, also ich weiß nicht, es waren halt irgendwie 5000 Bilder oder sowas, oder lass 3000 sein. Und der hat dann halt angefangen, hat dann irgendwie nicht mehr weitergemacht, aber du weißt auch nicht, ob er fertig war. Und er hat ja auch nichts gesagt. Und das ist halt mega frustrierend, wenn du dir nicht sicher sein kannst, dass du deine Bilder übertragen hast. Und dann weißt du auch nicht, ob du die löschen kannst. Und du kannst es noch nicht mal richtig nochmal anstarten, dafür gab es quasi keinen Button, weil das Issue hat, glaube ich, gesagt, ja, das funktioniert schon. Und das, die App kümmert sich darum, aber es kümmert sich halt nicht darum. Und ja, das war halt mega frustrierend einfach. Aber das war meine Experience. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Vielleicht ist es besser geworden. Ja, vielleicht auch nicht. Die sollen die Permissions nutzen, wenn sie die haben.
Ja,
aber die haben sie nicht jetzt wieder, oder?
Sorry.
Ich glaube, die haben es jetzt wieder, oder?
Ja.
Die Permissions?
Die haben sie jetzt wieder. Google hat die denen wieder zurückgegeben.
Zurück. Ist ja auch nett. Apropos zurückgegeben. 23andMe ist
23andMe ist zurückgekauft worden. Und zwar zurückgekauft von dem Founder. Und das, also ich finde es ja irgendwie krass. Also der hat quasi so viel Geld gemacht mit dem Verkauf, dass er es jetzt einfach, also von seinen Anteilen, dass er es jetzt einfach wieder zurückkaufen kann.
Na gut, aber ich meine, das hat Michael Dell mit seiner Company auch gemacht. Der hat die auch einmal wieder zurückgekauft. Wobei, ich glaube, das hat er nicht alleine gemacht. Der musste sich auch schon noch Geld irgendwie bei irgendwelchen Banken holen und so. Aber ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich. Macht dieses 23andMe überhaupt Geld, außer irgendwie Daten ins Internet stellen von anderen Leuten oder so?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ja, ja, du zahlst ja dafür, wenn du deine Analyse machen lässt. Damit haben die, glaube ich, Geld verdient.
Ja, aber ich glaube, es war auch nicht so teuer, also nicht teuer genug, dass wir damit wirklich Geld gemacht haben, oder? Ich weiß es nicht genau, muss ich sagen.
Ich dachte immer, dass über das Gesetz der Masse, also hier,
Ja, skaliert halt nicht so geil, so ein Labortest skaliert halt einfach nicht so geil wie Cloud, ja.
Ja, gut, nicht so geil, ja, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, wenn du weißt, dass du ein gewisses Volumen generierst, dann kannst du da auch entsprechend Laborkapazitäten einkaufen und so.
Ja, sind ja auf jeden Fall bankrott gegangen, also so gut kann das nicht funktioniert haben. aber warum es quasi haupt ging, also das gab ja das Problem, dass quasi diese Daten dann gekauft werden, alle deine Analysedaten von deinem Körper.
Ja.
Und mit ein bisschen Glück passiert es jetzt nicht, weil jetzt der Founder das wieder zurückgekauft hat und der hat wohl durchklingen lassen, dass es...
Ja, und was willst du damit machen?
Essen, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht ausdrucken? Ich habe keine Ahnung.
Sie hat es zurückgekauft und jetzt?
Er sagt Slow Growth, das heißt er... nachdem es jetzt zurückgestürzt ist, dann versucht er quasi langsam zu wachsen.
Okay, also
was soll das bedeuten? Ich habe doch keine Ahnung, Mann.
Ja gut, aber es geht weiter. Er macht's nicht dicht. Also ich meine,
er macht's nicht dicht. So habe ich das auch verstanden jetzt genau.
Er ist also übrigens die Ex von Google Co-Founder.
Sergey Brin, ja. Steht
und ist
auch
eine Frau, aber ja. Kann man gut, nichts oder? Machen.
Wie kann man nichts machen? Muss man nichts machen?
Ja, nur weil du die ganze Zeit sagst, er.
Der Founder. Fuck.
Ja.
Das Founder. Sie. Okay, alles klar. Nee, es tut mir leid. Ich nehme alles zurück und behaupte.
Aber wir wissen immer noch nicht, was sie damit machen will. Genau.
Da
sind wir leider keinen Schritt weiter. Aber irgendwas wird wohl passieren. Mit den Daten.
Genau.
Vielleicht.
Ja, genau das.
Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Irgendwas.
Es wird irgendwas wird passieren, ja.
Und wenn es
nicht. Und es wird erstmal nicht an irgendeine böse Firma weiterverkauft, die dann alle deine Daten, weiß nicht, daraus dann herausfindet, ob du Müsli magst oder so. Vielleicht. Weiß nicht genau, was man damit macht. Geht bestimmt viele böse Sachen und jetzt mit AI bestimmt noch viel mehr. Kannst du das alles in AI werfen und dann machst du das super Genom, was dann alles kann.
Ja. Yeah.
Oder? Gibt's doch bestimmt schon diese Ansätze, oder?
Supergenom, ja, gegen Supergenom versuchen sie sich hier jetzt zu wehren. Haben doch gesagt, dass die Gefahr, also nicht exakt Supergenom, ne, ist ein kleiner Gedankensprung jetzt drin, aber heute in Newsletter gelesen, dass OpenAI antizipiert hohes Biowaffenrisiko und möchte ihre AI dagegen stärker wappnen. Und das machen sie, indem sie sie gezielt auf die Ablehnung gefährlicher Anfragen trainiert, die kommenden Modelle. Permanente Nutzungsüberwachung, erweitertes Red Teaming und ein Bio-Defense-Gipfel im Juli mit Regierungs- und NGO-Experten sollen Dual-Use-Risiken eindämmen und eine robuste Biosicherheitsstrategie etablieren.
Ja,
schon
Jokes on them. Google DeepMind hat Alpha Genome, AI for better understanding the genome. Die haben quasi immer einfach das Gegenteil, immer einfach mehr von diesem Zeug.
Ja gut, ich meine, das mit dem Biogenom, das ist ja näher dran an dem, was du gerade eben gesagt hast. Und ich hatte ja den Gedankensprung hin zu Biowaffen.
Alpha Genome. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt herkommt. Da steht irgendwie das Datum ist 25. Juni. Das wäre ja voll fresh. Das wäre gestern.
Das wäre für diesen Podcast ungewöhnlich aktuell.
Das ist korrekt.
Okay. Brauchen wir das?
Ja, kannst du Superwaffen herstellen gegen Krankheiten.
Okay.
Glaube ich.
Wie mache ich jetzt dann einen Twist zum Toten der Woche draus? Oder ist das schlecht?
Das wäre sehr einfach gewesen gerade. Biowaffen.
Genau. Von Biowaffen zu Toten. Bei uns sind die Toten aber meistens nicht aus Bio. Zumindest Alle, die da, glaube ich, heute dabei sind.
Alle, die heute dabei sind, oh fuck, das
ist ja manchmal, okay. Manchmal haben wir auch Bio-Tote, genau. Aber heute das haben wir nicht korrekt. So. Toter der Woche 1 ist Kaniko.
Also was nicht, ist das?
Wenn du quasi Docker-Container innerhalb von Docker bauen willst, aber das Docker ohne Root und allem Schüssel laufen lassen willst, kannst du ja nicht auf den Docker-Daemon und Schüssel zugreifen. Also brauchst du irgendwie eine Methode, in Docker-Container zu bauen. Und das hat bisher Kaniko erledigt. Aber
okay, der macht es dann unprivilegiert quasi.
Genau. Ja, genau.
Ach so, weil du kannst natürlich einfach immer einen Docker-Socket durchleiten, aber dann hast du halt das Problem, ja, dass der genauso privilegiert ist. Okay.
Genau, das willst du halt. Also ja, genau, so könntest du es machen, aber das willst du ja meist nicht, insbesondere wenn du eine Infrastruktur betreibst, die irgendwie von Hinz und Kunst verwendet werden kann.
Ja.
Das hat bisher immer Kaniko erledigt, auch bei uns. Ja, das ist jetzt irgendwie weg. Also
was und jetzt forkt ihr das, damit es weiterleben kann, oder? Nope. Weil ihr eine nette Firma seid, weil ihr das braucht.
Nope. Nope.
So, nein, das wird sagen, weggeworfen, ihr händet den Docker-Socket einfach durch, oder?
Nee. Also, gibt bestimmt auch noch andere Methoden, das zu machen, ich weiß nicht.
Ich glaube, es gibt Recommended, ist dieses, wie heißt es? Heißt es Builder? Oder so?
Ja, Builder. Mhm. Oder.
Das ist, glaube ich, das Moderne, was man so nimmt.
Andere Idee ist tatsächlich schnell eine virtuelle Maschine bauen, hochstarten, jemand baut sich da drin was und danach schmeißt du wieder weg.
Schon voll die Verschwendung.
Ja. Aber ich meine, wenn eine VM zu starten auch irgendwie nur ein paar Sekunden dauert, das ist auch egal.
Ich glaube, mit Portman kannst du eventuell auch Dinge tun. Weiß ich nicht, wie.
Also gut, Bilder waren die Leute bisher irgendwie nicht zufrieden. Also ich glaube, das hatten sich ein paar angeguckt. Also ich benutze beides nicht. Ich weiß nur, dass unsere Leute, die CI-Pipelines auf Kubernetes verwenden, immer Kaniko verwendet haben und ich glaube, sich auch Bilder angeguckt haben, aber irgendwie nicht happy damit waren.
Ja, ich hoffe, da geht noch ein bisschen was, weil da, genau, es gab ja einen Grund, warum Leute nicht Bilder verwendet haben, sondern Kaniko. Vielleicht wird das jetzt, wo das so ein bisschen die Alternative ist, halt bekommt es all diese Features und diese Dinge gefixt. Ich muss aber sagen, ich habe selber auch noch nicht migriert. Darum, keine Ahnung.
Ach du und Scheiße. Du
nutzt auch Kaniko noch?
Ja. Das funktioniert halt ja auch noch.
Ja, noch.
Solange, also hättest du jetzt diese News nicht gewusst, dann hättest du es auch noch weiter benutzen können, ohne dich schlecht zu fühlen.
Also ich kann es auch jetzt benutzen, ohne mich schlecht zu fühlen.
Ist gut, auch bestimmt. Wenn das so wichtig ist, dann nimmt das bestimmt irgendjemand in die Hand und sagt, hier bitte, genau, ich brauche das immer noch. Muss einfach nur die Dependencies updaten die ganze Zeit.
Ja, ich meine, läuft halt auf Kubernetes, ne? Da musst du schon hinterher sein.
Ach so, scheiße.
Mhm.
Tja.
Das Ganze ist,
Das ist, es wird auch einen Grund geben, warum. Also nicht, war ein Google-Funded-Project, warum die dir gesagt haben, ja, ist uns zu doof.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum sie aufgehört haben.
Ich hab keinen Bock mehr. Einfach. Kein Business Case.
Vielleicht.
Braucht man nicht. Ja. Genau, also wenn Container in Kubernetes baut, bisher Bilder verwendet habt, Kaniko verwendet habt, das wird es auch noch eine Weile funktionieren, aber es wird wahrscheinlich immer schwieriger sein. Und irgendwann müsst ihr umsteigen auf irgendwas anderes.
Genau. Darum vielleicht jetzt schon mal
sich umgucken. Ja. Wie gesagt, wir denken gerade so ein bisschen drüber nach, ob man nicht einfach wirklich Disposable VMs nimmt.
Warum nicht
die Leute da ihre Container drin bauen können, das ist gut. Das nicht einfach die Lösung ist.
Warum nicht Portman?
Weiß ich nicht. Portman in, keine Ahnung. Kann man auch probieren.
Also weil VM-Spawn ist ja dann schon eher ressourcenintensiv und auch aufwendig.
Ja, aber so doll auch wieder nicht.
Boah.
Ja.
Weiß ich nicht. Müsst ihr anschauen, wenn ihr das benutzt. Und ich meine, ich glaube, die meisten oder viele Leute, die irgendwie so Docker in Docker Zeug gemacht haben, betrifft das.
Jo.
Ja. Ich habe hier das GitLab hat ein paar Alternativen verlinkt. Ich habe das hier auch mal reingelinkt. Ja. Und ja, Docker-Socket reinmounten ist manchmal ja auch noch eine Option. Für gewisse Use Cases kannst du das halt auch
tun. Genau, ja, also genau, wenn du all deinen Usern vertraust, ist es kein Problem, ne? Also ich meine, ich habe auch mir einen eigenen Runner, der halt das genau so macht für meine Sachen, wo ich weiß, was ich tue, aber ich will da irgendwie nicht 1000 Leute drauf rumrennen lassen. Für so die eigenen Docker-Builds passt das gut. kann man das machen, da kann man auch selber aufräumen und sich drum kümmern und weiß, was man tut, aber ja. Nun ja, okay, was haben wir noch?
Hier sind wir.
Jamalock.
Was haben wir noch?
Jamalock.
Postmortem. Was ist da schon wieder passiert?
Jamalock ist das dieses Malloc Replacement, was wir zum Beispiel benutzen, damit es nicht so viel Memory benutzt, unser Block. Und das ist auch tot.
Oh nein.
Das werden wir jetzt auch einfach noch ein bisschen benutzen. Weil ich weiß nicht, was man sonst nimmt.
Wie kann das sterben? Ist es doch irgendwie nur eine Funktion oder so?
Ist
sie jetzt deprecated oder wie funktioniert das?
Nein, das ist nicht nur eine Funktion.
Ach so.
Das ist so ein ziemlich großes C-Ding-Dingsy.
Okay. Na gut, ich habe gedacht, das ist so wie diese anderen Malloc-Dinger, aber ich bin ja auch keine Ahnung davon.
Das ist super viel C-Code und das halt das große Feature ist glaube ich so ein bisschen, dass es halt in der Lage ist, dein Memory, der nicht mehr gebraucht wird, Garbage zu collecten. Durch das brauchst du halt weniger Memory overall.
Okay, weil er für dich aufräumt quasi.
Ja, weil er für dich aufräumt.
Das aber ist das, was halt diese anderen Sprachen einfach alle haben, oder? Diesen Garbage Collector.
Ja, aber das ist halt ein Garbage Collector, das ist nochmal ein zusätzlicher Garbage Collector auf Memory Allocation Ebene. Das heißt, du kannst das halt einfach überall noch drunter kleben und dann halt noch effizienter mit deinem Memory umgehen. Also auch wenn die Sprache schon Memory, weil Ruby hat ja auch ein Garbage Collection. Ist ja nicht so, als wäre Ruby eine Sprache, wo du Memory selber managen müsstest.
Das stimmt. Und aber da kannst du dann noch mehr.
Genau, ist halt einfach, ja. Ja, und es, genau, also in ihrem README sagen sie, General Purpose Malloc Implementation that emphasizes fragmentation avoidance and scalable concurrency support. Also dieses Memory Fragmentation Zeug, ist halt auch was, wenn man so ein shitty Hoster hat, wie wir das haben, wo man halt nicht so viel Memory hat und deine Memory Allocation halt Fragmentierung verhindert, so gut es geht, ist halt dann auch schwieriger, dieses Limit zu reißen von, keine Ahnung, was wir haben, Viertel Gigabyte oder so?
Ja, sowas.
Wenig. Ja. Wenig, auf jeden Fall.
Irgendwas um die 200 Megabyte, ja.
Ja. Wir könnten das auch einfach umziehen in den Keller von Ingo,
aber dann ist Single Point of Failure und wo ist der Spaß?
Im Gegensatz zu sonst, oder was? Im Gegensatz zu...
Wenn die Seite down ist, kannst du immer noch die Downloads und umgekehrt, wenn die Downloads down sind, kannst du immer noch die Seite anschauen.
Also ich würde ja sagen, für den Podcast ist es wichtiger, dass du den Podcast runterladen kannst, als dass die Seite funktioniert, wo du dann siehst, dass dein Podcast nicht funktioniert. Aber vielleicht bin ich das nur, vielleicht bin ich auch nur alt, ja.
Ja, weiß nicht, das denke ich einfach, da einfach nicht. Es ist einfach auch lustig irgendwie, dass das...
Ja, das kann ich verstehen. Er ist quasi einfach nur so YOLO-mäßig unterwegs sein einfach. Ja, zwei Points of Failure haben ist schon super einfach.
Läuft. Einfach lustig.
Ja, nee, aber dass die Webseite einfach so im Internet da lebt. So einfach auf not my Cloudflare. Infrastructure. Ja.
Eigentlich lebt sie auf Cloudflare, oder?
Auch groß, ja.
GitHub, ohne GitHub und ohne Fly, ohne... Läuft es irgendwie nicht.
Trauma einfach.
Ja. Ist auf jeden Fall...
Okay, das heißt, okay, das ist jetzt tot oder was?
Das ist tot, genau. Kann man jetzt auch noch ein bisschen benutzen. Also wird halt nicht mehr weiterentwickelt und irgendwann ist es auch schon ein Problem. Und es ist ein ziemlich cooler Blogpost. Könnte eigentlich auch ein Lesefuß sein. Er hat da einen ziemlich coolen Postmortem geschrieben, wo er halt so ein bisschen durch die Stages der Entwicklung durchgeht bis zu halt heute, wo wir sind, wo es jetzt eigentlich dann ist. Ja. Genau.
Okay. Okay. Das heißt, dann, eigentlich ist es nicht tot, sondern es ist mehr fertig jetzt einfach.
Ja, aber es ist halt auch nicht mehr maintained. Das heißt, irgendwann ist es dann halt auch.
Aber es hat ja auch keine Abhängigkeiten, oder?
Tot. Nein, ich glaube nicht groß.
Na, siehst du, dann muss man auch keine Abhängigkeiten updaten. Das heißt, kann für immer leben.
Ja. Ich glaube.
Es darf halt nur keiner irgendwelche Vulnerabilities da drin finden. Ist schon ja, fertig
zum
jetzt.
Beispiel oder halt auch sonst Bugs.
Ja.
Gibt's halt, also es ist halt auch nicht perfekt vermutlich, das heißt, ja.
Ach, Pablo ist bestimmt perfekt. Ansonsten hätte es ja nicht 20 Jahre überlebt.
Ja, das hat
man auch schon eine lange Zeit für ein Projekt, was irgendwie von nur wenigen Leuten oder einem hier, dem Jason,
das ist mein Typ. Aber der hat gemeint, dass irgendwie das Meta, also Facebook, voll doll unterstützt hat.
Mhm. Also Meta hat cool halt viel eingesetzt und darum auch da vermutlich.
Ja, guck mal, aber wenn die das jetzt quasi so oft eingesetzt haben, dann haben die alle Fehler rausgefunden jetzt.
Ja,
das ist perfekt. Ja. Ist vielleicht doch fertig. Und wenn nicht, wenn ihr es in euren Projekten einsetzt, dann müsst ihr mal gucken, ob er was anderes findet oder ob er das Risiko eingeht, das jetzt noch 20 Jahre zu betreiben. Kommen wir zum Untoten der Woche. Ich habe eine Sache, aber auch nur so halb. Und zwar Xorg kennen wir alle, haben wir alle jahrzehntelang geliebt, aber ist sozusagen Abandonware auch.
Geliebt ist so ein hartes Wort, würde ich sagen jetzt, ja.
Ja, nee, also X.
Wenn du
X
mal Modelines geschrieben hast, dann weißt du aber, was du lieben kannst, echt.
X-Input irgendwas, ja, alles schlimm.
Ganz schlimm.
Jedenfalls gehen wir alle auf Wayland.
Ja, ist korrekt.
Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendjemand Way sagt. Nee.
Way.
Klappt auch nicht immer. Genau, und Xorg ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast oder der XF-Server. Haben wir auch noch in den News. Immer mehr bauen jetzt alles, ihre komplette Distro mittlerweile ohne. Aber turns out, irgendjemand findet das doof und hat jetzt angefangen, doch nochmal ein Fork von Xorg zu starten und hat es irgendwie Xlibo oder sowas genannt, wie auch sonst.
Wieso nicht FreiX?
FreiX.
X frei?
Oh nein, da wird er bestimmt direkt von diesen Twitter-Leuten wegen Namensrechten und so angegriffen.
Tja.
Großes Problem.
Großes
Problem. Buchstabe ist jetzt leider vergeben.
Was mit X12?
Ja, oder X11++ oder so.
Ah, ja.
Dann müsstest du dann nicht X25 oder X26 nennen, weil wir es jetzt immer nach Jahreszahlen machen. Ja. Ist
weiß
ja auch egal.
Ich
wollte nur sagen, der hat das jetzt geforkt, ist aber auch nur eine Einzelperson. Daniel Vetter, der ist wohl auch ein bisschen umstritten, ist mir jetzt auch gerade egal. Geht eher nur darum, falls jemand an X so hängt, kann er sich gerne mal dieses Nachfolgeprojekt angucken. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich noch große Traktion kriegt. Auf jeden Fall schön, dass sich jemand drum kümmert und da vielleicht noch ein paar Bugs gefixt werden, aber auf lange Sicht gesehen wird es wahrscheinlich zu Wayland gehen und demzufolge, ja, ist die Frage, ob das sich noch lohnt, so viel Energie da reinzustecken. Aber zumindest einer macht's. So sieht's aus.
Aber Enrico Weigelt ist das, oder? Nicht dieser andere Typ, den du gesagt hast.
Ach so, ja.
Du hast einen anderen Namen gesagt.
Ah ja, ja, ja.
Du hast einen anderen Entwickler gesagt, aber das war der nicht.
Enrico Weigelt, ja, stimmt.
Genau, okay, also der Typ macht das quasi. Der hat jetzt gesagt, hier, auf geht's.
Ja.
Hätte er sich ja mal einen besseren Namen ausgesucht.
Für sich, oder?
Nee, für, also ich meine, XL Libre, ich meine.
Ach so, ja, okay, das ist natürlich Panne.
Da gibt's natürlich, also
X Libre.
X Libre. Da gäbe es
hört sich auch ein bisschen an wie so ein Cocktail, muss ich sagen.
Hallo, ich hätte gerne X-Libre und keine Ahnung, Red Bull Cola oder so.
Das ist ne, wenn ich Mate und Rum schon vergeben würde, dann wäre es das.
Ich hätte gerne ein X-Libre. Geschüttelt, nicht gerührt.
Nee, sowas Fancyes ist es nicht. Das ist mehr so ein Zeug, wo du einfach rum dazu kippst. Also,
ich hätte gerne ein X-Libre mit rum.
Ja. Ja, ohne Zitrone ist mir zu sauer.
Okay, sehr schön.
Ja, gut. Okay, na gut. Aber Free Desktop steht ja nicht mehr hinter X-Org.
Nee.
Und deswegen ist auch scheißegal. Also keiner braucht das. Also alle Folgen Free Desktop, die sind die Leute, denen man zuhören muss. Wir machen unseren Desktop.
Ja. Nee, wir benutzen alle Wayland und das ist alles vorbei.
Ja, gut. Das kommt auch von Free Desktop.
Ja.
Genau. Das kam ja beides von denen und die haben jetzt einfach gesagt, das ist das und alle anderen haben gesagt, okay, dann ist es das und dann jetzt haben wir überall Wayland, ist ja auch okay.
Gut. Way.
Way.
Dann
ja, das ist zweimal.
Schwarz-Weiß Filmkamera. Was?
Von, ja, genau, Schwarz-Weiß Film.
Ja.
Für, von Leica. Neu.
Jetzt, okay, du kannst also jetzt einen neuen Schwarz-Weiß-Film, ja, natürlich, will ich unbedingt machen. Also, falls ihr noch so eine alten Kameras habt und unbedingt noch einen Film braucht, könnt ihr euch den jetzt kaufen.
Ich habe hier gerade eine Kamera liegen mit Schwarz-Weiß-Film drin. Bin ich jetzt raus oder bin ich jetzt zukünftige Kundenperspektive?
Bist ja voll cool jetzt.
Nee, du bist in.
Im Trend.
Obwohl jetzt eigentlich ja nicht, ja, genau.
Doch.
Also, du bist jetzt gerade
nee, jetzt wieder im Trend.
Neuen.
Denke auch. Ja, kannst du dir hier kaufen. Dann solltest du dir gleich welche sichern. Weil, so viele
weil die gibt es auch wieder nur für ein halbes Jahr, weil sie dann wieder feststellen, verkauft sich nicht.
Das wird sich jetzt kurzzeitig mal kurz verkaufen und danach dann nicht mehr.
Ja, und dann stellen sich die keine alle Ahnung, das ins Regal und dann 12, ist fertig.
Was 12 kostet
Euro.
Film?
12.
Unverbindliche
12
Preise.
12 Euro.
Für Empfehlung liegt bei 12 Euro. Das ist eigentlich okay, weil billige Filme haben früher 4 Euro gekostet. Teurere Filme waren dann so 8 und die Nobelfilme 12 und dann oder so über 10 halt und Leica Nobelfilm, das passt irgendwie alles. Ja.
Okay.
Man darf ja halt nicht vergessen.
Fotos machst du damit?
Liebe Digitalfotografierer 36, wenn du Glück hast. Wobei da steht irgendwie eine 50 drauf, aber ich denke, da geht's um die ISO-Zahlen, nicht um die Anzahl der Aufnahmen, weil auf die Filmrolle kann man ja nicht so viel draufwickeln. Ne? Liebe Digitalfotografierer, man kauft dann diesen Film, fotografiert damit und dann muss man das immer noch entwickeln lassen. Das darf man auch nicht vergessen. Also dann hat man hinterher 30 Euro gelöhnt, bevor man 36 Bilder in der Hand hat.
Ja, und erst dann weiß, ob man es verwackelt hat oder nicht.
Ja, das ist korrekt.
Krass.
Aber das ist auch sehr clever. Manche Leute machen ja heutzutage von dem gleichen Motiv 36 Bilder und wählen dann eins aus. Das wird mit so Filmen sehr teuer.
Mhm.
Ja. Ein Motiv, ein Foto. Das ist das Ziel.
Das ist der Weg.
Das ist der Weg.
This is the way. Ja, okay. This is the Leica way.
Okay, na gut, also keine Ahnung. Also ich finde, so Digitalkameras sind schon cool, wenn du siehst, was du für ein Foto gemacht hast. Aber ja. Ich glaube, ich verstehe quasi auch dieses Gefühl, dass du jetzt ein gutes Foto machen musst. Auch, ja, also ich verstehe die Leute, die damit dann auch Spaß haben können halt. Weil man sich ja viel mehr zusammenreißen muss. Ja. Und man kann nicht einfach nur irgendeinen Shit machen und dann gucken, ob es gut war.
Aber fragt man nicht einfach heute irgendwie die AI und sagt, generier mir ein Foto?
Ja, aber das sieht halt auch alles gleich scheiße aus. Da kannst du auch dein Schwarz-Weiß-Bild verwackeln.
Ja.
Ja gut, aber ich meine, Schwarz-Weiß-Bilder sind auch erstmal nur schwarz-weiß. Sie sind.
Kannst ja dann ChatGPT fragen, ob es nachkoloriert.
Kann doch bitte einmal nachkolorieren.
Das könnte sehr lustig werden. Sehr lustig.
Ja. Ich probiere es mal aus. Komm, ich nehme mal das Bild hier aus diesem Beispiel, werf das in ChatGPT rein und sage, ich bin einmal nachkolorieren. Ich habe da aus Versehen ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht.
Ich habe aus Versehen ein Schwarz-Weiß-Foto
gemacht. Du
bitte koloriere das mal nach.
Wie wird kolorieren geschrieben? Kolorieren. Ich habe versehentlich ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht. Und go.
Ja.
Okay, mal gucken, was passiert hier. Okay, es geht los. Ich schick's. Oh nein, lots of people are creating images right now. Wir müssen warten.
Hm. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter und kommen zur Kategorie AI der Woche, wo wir gerade
bei ChatGPT waren. So viel AI, krass.
Ja, dann irgendwie
raus jetzt
Sicherheitslücken.
Hier.
Dann legen wir mal los. Alles klar. Also, Microsoft Copilot ist ja ziemlich beliebt, weil es ist einfach dabei, wenn die Leute Office 365 kaufen.
Ja.
Also beliebt ist so ein hartes Wort, würde ich jetzt sagen. Ja. Es ist verwendet.
Beliebt.
Das ist so ähnlich wie Teams, ja. Alle hassen es, jeder nutzt es. Nee.
Erzähl weiter.
Ich muss jetzt gerade gedanklich von Teams wegkommen. Entschuldigung, ich brauchte einen Augenblick, um da tief durchzuatmen, um jetzt nicht wirklich aus. Also Microsoft.
Ein Urschreien machen.
nicht Microsoft, sondern es haben Menschen, ein Analystenteam von AIM Security, herausgefunden, wie sie eine neue LLM-Ausnutzungstechnik auf Copilot loslassen. Und damit haben sie dann erreicht, dass man Daten daraus ziehen konnte von anderen Usern, ohne dass man mit dem User interagiert hat. Also sie haben quasi einen Jailbreak im LLM-Kontext, wenn man das so als Transferbild verwenden darf, herausgefunden. Angeblich, Microsoft sagt, sie haben es gefixt, bevor es Schaden anrichten konnte. Das wäre sehr wünschenswert. Ich finde den Artikel aber trotzdem sehr interessant, weil das zeigt einfach, wie wichtig es ist, sich Gedanken darüber zu machen, ob ich wirklich einen Cloud-Service LLM brauche oder für meinen Anwendungsfall nicht auch ein lokales LLM reicht oder optimalerweise sogar ein reduziertes LLM, was auf genau den Use Case, den ich machen möchte, optimiert ist und deswegen, weil es optimiert wieder runtergestrippt ist, weniger Ressourcen braucht. Das, ja.
Und das zweite Ding ist halt, es ist so wie mit all diesen Sachen, ja, wenn du quasi outside Input hast und das dann für sensible Daten verwendest und das nicht richtig säubern kannst, was wir ganz, ganz oft schon drüber geredet haben, dann solltest du überlegen, ob du das wirklich so haben willst, ob du sowas wirklich machen möchtest. Das ist wie so versuchen, gegen SQL-Injection dich zu verteidigen, aber das geht nicht. Also es ist quasi inhärent. Und all diese Angriffe, die gehen niemals weg, weil du quasi durch die natürliche Sprache mehr Wege hast, außer mach mal die Sonderzeichen weg oder so ein Quatsch. Ja, das reicht dann halt einfach nicht mehr. Und das wird uns noch lange, lange, lange Zeit begleiten. Und jedes Mal, wenn sowas rauskommt, so, oh ja, dieses Sprachmodell hat Zugriff über zum Beispiel so einen Kontext, wie heißt es, dieses MCP, Model Context Protocol, auf ganz viele interne Sachen und du lässt einen externen darauf zugreifen oder jemanden, der eigentlich nicht so viel Privilegien hat, dann wirst du das immer haben und es wird nur schlimmer, je mehr das Zeug vernetzt ist mit anderen wichtigen Sachen. Und je mehr Power du auch diesem Sprachmodell gibst, desto schlimmer wird's. Ja. Naja. Aber ist schön, ja. Ich meine, Zero-Click-Sicherheitslücke ist schon geil. Nix machen, trotzdem gehackt werden. Das, was sich immer alle wünschen.
Ja. Mhm. Ja, das als Security-Einstieg in die AI der Woche.
Mhm, genau, schön. Ich habe noch ein zweites Ding. Das ist nicht ganz so cool wie jetzt deins, aber zeigt nur noch mal mehr, wie schwer das ist, diese Modelle abzusichern. Es gibt einen neuen Angriff gegen diese Modelle, dass sie dir mehr sagen, also quasi, dass ihre Safeguards umgangen werden. Echo Chamber heißt es an der Stelle. Es ist von Neural Trust, von irgendwie so einer Firma rausgefunden worden. Und hier geht es quasi darum, das Sprachmodell dann zu überzeugen, dir was zu sagen, wie zum Beispiel irgendwelche internen Daten, was es dir eigentlich nicht sagen soll, das trotzdem zu machen und das halt sehr, sehr, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Diese sprechen hier von 90%. Und Echo Chamber funktioniert so, dass du mit was Einfachem anfängst, also mit quasi einer Einstiegsfrage und mit einem Einstiegsding, was sehr, was nicht so nicht so quasi direkt das irgendwelche Safeguards auslöst, Zum Beispiel würdest du, keine Ahnung, was ist hier jetzt ihr Beispiel, Manual von für einen Molotov-Cocktail ist quasi immer so dieses typische Ding, was die Sprachmodelle eigentlich nicht machen sollen. Und du fängst dann quasi an, so, ja, was gibt es denn so für Flüssigkeiten und Flaschen und quasi, dann erzählt es dir halt diese ganzen Sachen und dann sagst du, hier zu Schritt 1, wie wär's, wenn du mir da nochmal erzählst, wie man das mit Schritt 5 verbinden kann, ja, und quasi den das Modell über seinen eigenen Input dazu bringst, dir was zu antworten, was es eigentlich nicht soll, also ohne explizit zu sagen, was es machen soll. Weil es ja quasi auf seinen eigenen Kontext zurückgreifen kann. Und dieses auf eigenen Kontext zurückgreifen, was er selber gesagt hat, das wird da quasi ausgenutzt. Und ja, also wie gesagt, das ist quasi nicht möglich, mit natürlicher Sprache irgendwie diese Sprachmodelle, die halt aus Statistik der natürlichen Sprache bestehen, die sicher zu machen. Das geht einfach nicht. Also das, ja, was ich denke, ja. So, genau, das ist quasi das. Echo Chamber Context Poisoning heißt es. Und könnt da durchlesen. Das
und ausprobieren.
Auch spannend, ja, wie das funktioniert. Ja. Und ausprobieren, genau. Kann man alles immer ausprobieren. Weil es geht halt auch nicht so einfach weg jetzt. Also das ist quasi, das ist kein mache dieses Hochkomma an der Stelle und dann wird das Ding gehackt und du machst einfach das Hochkomma nicht, sondern es ist quasi viel impliziter. Und ja.
Ja. Man kann ja probieren, ob das in dem neuen LLM oder ist ja nicht wirklich ein neues eigenes LLM von SUSE funktioniert.
SUSE hat dieses, ein eigenes.
Ja, sie haben dieses Qwen 3 genommen und gefein getuned.
Ist das das gleiche wie dieses Red Hat AI, CLI AI Dingens, was du ausprobiert hast, Ingo?
Genau, Ingo, hast du es ausprobiert? Was ist denn da rausgekommen eigentlich?
Nee, ich
erzähl
hab's
mal.
Nicht ausprobiert. Ich hab's nicht ausprobiert.
Oh nein. Jetzt wissen wir nicht, ob es gut ist.
Ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen mir auf die Sprünge helfen, ich weiß nicht. Weiß nicht mehr.
Du Sendung, hast darüber geredet.
Vielleicht.
Ja. Letzte Sendung, vorletzte Sendung, gab es so ein Red Hat CLI Ding, sie mit AI so enabled. Und dann hast du gesagt, ihr habt Trell und dann hat, glaube ich, Makefu gesagt, du musst du das ausprobieren. Und
ja, habe ich natürlich nicht gemacht.
Natürlich hat das niemand ausprobiert, weil...
Ja. Qwen 3 ist noch nicht so alt, ne? Das hatten wir auf jeden Fall auch hier, als es gerade frisch rauskam. Das war irgendwann April, Mai. Genau, und die haben das Modell eben genommen und haben das ein bisschen angepasst. Und
tja, und warum?
Weil es geht.
Ah ja.
Und dann, was kann man damit dann machen? Kann man da auch herausfinden, wie Molotov-Cocktails hergestellt werden? Oder?
Bestimmt. 4 Milliarden Parameter, gute Balance zwischen Performance und Systemanforderung. Weiß nicht, Markus hat's, glaube ich, reingetan. Weiß nicht, ob du noch was sagen willst dazu.
Nein, ich bin froh, dass du da so gut Bescheid weißt.
Nein, ich habe mir auch nur schnell den Artikel durchgelesen und ich konnte mich aber noch daran erinnern, dass wir Qwen 3 vor ein paar Sendungen definitiv mal hier hatten.
Ja.
Darüber gesprochen haben und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer das, was hier in dem Artikel drin steht, dass SUSE das jetzt in seinem Hugging Face Account veröffentlicht hat und es eben eine getunte Version von diesem Qwen 3 4B Modell ist mit irgendwie 4 Milliarden Parametern.
Okay, nice.
Und mit 150.000 Beispielen von juristischen Texten irgendwie abgestimmt wurde. Ja.
Okay, cool. Apropos AI, ChatGPT ist fertig, hat unser Bild nachkoloriert. Es sieht ganz gut aus.
Sieht ganz gut aus.
Wir nehmen es lieber in Farbe.
Okay, naja, vielleicht veröffentlicht als nächstes Leica ja auch einen Farbfilm.
Oder so ein AI-Modell, was alle ihre Schwarz-Weiß-Filter nachkoloriert.
Sehr gut. Ich muss mir das auch mal angucken. Okay. Dann weiter mit was? AI Company files bankruptcy. Warum?
Warum?
GitHub kommt. Ja,
ein bisschen zu weit gesprungen irgendwie, oder?
Ja, du bist gesprungen, genau. Jetzt kommt doch
schon zwei drüber. Ja.
Wir sind erst beim GitHub Copilot Agent.
Ach.
Und zwar, GitHub hat jetzt auch dieses Copilot Agent Dingsy, was dann wie so ein, ja, das ist halt so ein
Minion.
Ja, das ist halt so ein AI Minion, der dann halt für dein Projekt kannst du den halt konfigurieren und dann macht er dir halt so Merge Requests mit irgendwelchen Dingen.
Nervige Sachen.
Ja, macht dann halt Dinge.
So ein bisschen so wie dieser, wie heißt das, dieser, das Teil, was immer deine Dependencies update, Dependabot?
Dependabot, ja.
Nur nerviger, dass er dir noch mehr Sachen
der
vorschlägt.
Der kann halt mehr,
oder?
Genau. Der kann jetzt alles. Okay. Oder halt auch kann nicht. Also es gibt da so ein ziemlich, also das ist halt, glaube ich, einfach noch nicht so ganz da, wo du das haben willst. Irgendjemand hat das, ich weiß nicht mehr, ob es in diesem Thread war oder so, oder sonst irgendwo. Irgendjemand hat das verglichen mit, du hast so ein, ja, so ein Azubi oder so ein Junior-Entwickler, der dich auch die ganze Zeit noch ein bisschen anlügt. Und auch gar nicht, also so super lernresistent ist. Und du sagst ihm dann halt so, kannst du das, das ist aber kaputt, kannst du das fixen? Und dann sage ich, ja, habe ich gefixt. Und dann schaust du halt, es ist immer noch kaputt. So, nice.
Die Frage ist, wie lange so Leute in einem funktionierenden Team dabei sind.
Ja, das Ding mit dem AI-Dingsy ist halt dann so, ja, für ziemlich lange.
Ja, ja, genau, der AI-Dingsy kostet auch nichts.
Ja. Der kostet 0 Euro, genau. Oder halt nur eine Grafikkarte.
Ja,
oder so.
Also 0 Euro sind es ja schon auch nicht, aber.
Ja, keine Ahnung, der ist schon sehr billig. Im Gegensatz zu echten Menschen.
Das ist so. Aber das Interessante ist halt so ein bisschen, der hat. Die Frage ist halt, ob du deine Senior-Entwickler halt, die Leute, die das reviewen müssen, nicht ein bisschen verschleißt.
Ja.
Weil die haben halt irgendwann halt auch keine Lust mehr und sagen einfach, ja, okay, ich merge das und dann ist halt kaputt und dann ist halt so, ja, ups. Naja.
Ups. Genau. Ja, oder die sagen halt, das ist mir egal, ist hier nur ein Computer. Den kann ich auch immer sagen, dass er sich wegmachen soll. Das ist so wie jetzt, du hast ja, glaube ich, einen Reddit-Post gepostet mit 5 Issues, die alle geschlossen wurden einfach, nachdem seit 1000 Mal drüber diskutiert wurde.
Ja, genau. Also die sind jetzt, mittlerweile sind die geschlossen. Ja. Und keine Ahnung, also ich muss sagen, ich review gar nicht mal so gerne Code. Darum.
Ich glaube, die meisten Leute schreiben lieber Code, als Code zu reviewen.
Ja, ich glaube auch. Und das Problem ist halt so ein bisschen, Review ist auch super viel aufwendiger, denken. Weil also du kannst halt super easy super viele low effort Commits und Merge Requests machen auf ein Projekt, wo du halt nichts überlegt hast und dann einfach mal schauen, aber der Value kommt ja eigentlich schon draus, dass sich jemand tatsächlich Gedanken gemacht hat und sich überlegt hat, ja, was sind Edge Cases, was will ich denn für ein Problem lösen und so. Und das kann AI halt einfach noch nicht. Und wird es vielleicht auch nie können. Und da ist dann halt so ein bisschen so, ja. Du kannst halt jetzt super viele Low.
Du brauchst nur noch Senior Developers jetzt.
Ja,
du darfst keine normalen Entwickler mehr haben. Du brauchst nur noch Senior Entwickler.
Genau.
Ja, aber ich meine, dieses Problem haben wir ja schon seit 10 Jahren, dass alle immer nur Seniors haben wollen. Und der Bedarf an
Informatik
steigt.
Aber jetzt brauchst du die auch. Jetzt brauchst du die tatsächlich, damit es funktioniert. Das ist das Problem. Davor kannst du es einfach sagen. Aber jetzt musst du die haben. Das ist schon doof.
Ja. Auf jeden Fall.
Aber
keine Ahnung. Ja.
Bisschen blöd.
Ja, ich hoffe, dass entweder muss es halt besser werden oder man muss halt wieder aufhören mit dem. Also weil sonst, ja, verschleißt du, glaube ich, einfach die Leute oder die Projekte. Mit irgend so einem Scheiß.
Jo, also lass die Leute wieder selber coden.
Bin ich ein bisschen, ja.
Ja. Es gibt doch auch jetzt, ich habe das Gefühl, es geht jede Woche neu rum, aber diese Studien darüber, wie das so mit den kreativen Fähigkeiten ist, wenn man zu viel AI verwendet, ich fürchte, das passiert auch beim Coden. Vielleicht sind die Skills nicht mehr so gefragt, wenn die Leute jetzt einfach darauf trainiert werden, Anforderungen so zu formulieren, dass eine AI was daraus machen kann, aber ich habe lang genug gecodet, um zu wissen, dass das so ganz schön schwierig ist, so ein komplexes System zusammenzuhalten, und ich traue es dem Kontextfenster von so einem LLM langfristig nicht zu. Kurzfristig Fast Prototyping toll, aber
genau.
Alles andere.
Kurz mal was hinschieben geht auf jeden Fall.
Ja. Ja, also gerade so diese,
zeigen,
dass es grundsätzlich diese 80% Lösung finde ich halt eigentlich geil, ne? Du sagst irgendwie, hier mach mal und dann hast du da schon mal so 80% fertig geschrieben und die letzten 20% Gehirnschmalz musst du schon noch selber reinstecken.
Ja, aber richtig. Das sind ja und die teuersten. Das ist ja,
ja natürlich. Ding. Ja, na klar.
Ja, das war, ja das und das andere ist, warten komplexer Systeme oder so dieses Gesamtverständnis zu haben. Klar, so Spotlight auf die drei Klassen, wie die interagieren, das macht die AI dir schön und toll und super. Aber zu verstehen, dass wie diese drei Klassen mit den 30.000 anderen Klassen, die du in deinem Gesamtsystem hast und sei es jetzt schön aufgegliedert in einem, in der perfekten Self-Contained System Microservice Architektur, so dass jedes für sich gut wartbar ist. Aber trotzdem brauchst du ja, um was zu ändern, ein Gesamtverständnis. Und das kriegst du in der AI nicht reingekloppt.
Vielleicht noch nicht, muss man sagen.
Ja. Ja.
Also vielleicht
ja,
ist ja. Da irgendwann
natürlich.
Genug
ich meine,
Kontext
so schnell, wie
reingehen.
Sich das alles ändert und vor 5 Jahren hätte keiner von uns geglaubt, dass die LLMs heute das machen, was von daher klar, es ist alles subjected to change.
Ja, aber aktuell ist es halt schon noch nicht da. Ja, so für kleine Sachen, ja, absolut. Für wenn's, sobald es halt ein bisschen größer. Und was halt auch echt ein Problem ist, ist sobald selbst dieses Spotlight-Ding, dieses Expertensystem ist halt schon auch nur für Dinge, die halt irgendwie ein bisschen common sind und nicht neu, nicht zu neu. Was halt auch so, also wenn du an der Cutting Edge irgendwas machst, sind die LLMs halt wie auch noch nicht so ganz da. Die haben das wie auch noch nicht gelernt. Und dann bist du trotzdem wieder, ja, selber Commits anschauen und so. Ist halt so ein bisschen, schwierig, finde ich. Weil, ja, also das Beispiel, was ich habe, was letztens im Linux-Kernel haben sie halt geändert, wie du Socket-Options von Sockets überraschenderweise setzen kannst.
Krass.
Früher wurden halt gewisse Options auf Socket-Types ignoriert einfach. Und jetzt mit einem neuen Kernel haben sie halt angefangen, das ein bisschen zuzuziehen und dann gab's dann halt dann gab's halt eine Fehlermeldung beziehungsweise wurde dann halt rejected beim was ist das Syscall, irgendwas setSockOpt oder so.
Ja.
Und dann, wenn du halt ein LLM nach diesem Zeug fragst, das sagt dir dann halt das, was Leute vorher mal im Internet gemacht haben. Das geht aber nicht, weil das halt im Linux-Kernel vor einem Monat oder so geändert wurde. Aber das weiß das LLM halt auch noch nicht. Und das ist so ein bisschen so, ja, okay, also wenn ich jetzt trotzdem wieder selber Mailinglisten durchsuchen muss und so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen...
Ja, das ist bei allem so. Also ich hab auch letztens irgendwas Rechtliches mir schreiben lassen und da habe ich auch lieber nochmal geguckt, weil turns out, ja, das Gesetz wurde halt vor 2 Monaten angepasst und das, was es da referenziert, ist halt nicht mehr wahr. Das ist, man wird nicht davon
befreit. Aber das hast du ja so oder so. Das,
ja,
genau. Das
selber zu denken.
Hätte es auch bei deiner eigenen Recherche quasi passieren können.
Ja, klar. Ja. Aber ist trotzdem nett, sich was vorschreiben zu lassen.
Und das ist wohl korrekt.
Ja, check ich lieber gegen... turns out.
Anstatt komplett selber zu schreiben, ja.
Genau. Statt komplett sich alles selber hinzusetzen und zu schreiben, vorschreiben und nachprüfen. Ja, aber klar, der eine macht es lieber so.
Ja, genau. Ja, aber für ein paar Sachen geht es ja auch, also besonders für Sachen, wo ich mir auch nicht so richtig firm fühle, ja, dann lese ich lieber einmal nach, anstatt das quasi komplett selber zu machen. Wo ich mehr meinen eigenen Fokus sehe, da ist dann blöder für mich, ja, wenn ich dann sehe, was für ein Quatsch er Mr. Computer gemacht hat. Also deswegen aber für so Dinge, die ich selber auch nicht so richtig gut kann, ja, warum nicht? Ist dann auch vielleicht alles nicht so schlimm, wenn das nicht richtig gemacht wurde, aber ich hätte es ja nicht besser machen können. Von daher ist quasi der Durchschnitt da besser als ich, beziehungsweise der Computerdurchschnitt, also statistischer Durchschnitt.
So, Gemini.
Was haben wir noch? Was ist das für ein Ding? Gemini.
Google, Gemini, die haben einen Move gemacht, der die anderen ganz schön ärgern wird. Und zwar kann man Gemini jetzt über die CLI nutzen, ohne was dafür zu bezahlen.
What?
Und das geht bei den anderen nicht.
Okay.
Das heißt, ihr müsst alle wieder
oder?
Die Key benutzen.
Tja. Die CLI. Google's Gemini CLI, was ist das? Das ist quasi so ein Command-Line-Tool für was?
Ja, für das, was du sonst, ich glaube, man kann es auch als API betrachten. Dass du, bei den anderen kriegst du ja auch nur einen API-Key, wenn du dafür was bezahlst. Das ist so das Äquivalent
sowas
dazu.
Aber das ging davor schon, oder? Das ging jetzt nicht erst jetzt mit diesem Gemini CLI, weil zum Beispiel in Ada, da konntest du, also Ada ist dieses eine Tool,
das ist cool, ich habe schon damit rumgespielt,
Genau, und da konntest du auch schon dieses Gemini Pre-Modell benutzen, dieses Pro. Und da brauchtest du nur so einen API-Key und den hast du aber immer bekommen, weil das war quasi kostenlos da.
Aber das war eben nur das Pre-Modell. Jetzt machen sie das mit ihrem coolen Modell.
Okay. Ja, das war aber auch das Gemini 2 halt Pro, glaube ich. Aber da war es halt alles noch ein bisschen quasi noch nicht ganz fertig, aber jetzt, ja, keine Ahnung. Es ist cool, was macht es sonst so? Kann das dir
Code schreiben?
Schreibt es dir auch Code und so?
Ja. Ja.
Macht es.
Befehlsausführung.
Probleme.
Fehlersuche. Ja.
Okay, alles klar.
Okay, könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ihr sozusagen cheaten wollt, benutzt die CLI.
Okay.
Und nicht das Web Interface. So.
Wie ist es denn da eigentlich? Wie ist denn das bei diesen Dingern, bei diesen API-Keys eigentlich mit deren Privacy Policy? Gibt's die da überhaupt? Oder unterschreibt man die automatisch oder wie funktioniert das da? Ich habe mich das letzte Mal schon gefragt und da nichts gefunden direkt.
Die gibt's wahrscheinlich nicht. Also das ist genau der Trade-off oder das Kritische eigentlich auch. Warum man den Leuten sagen muss, seid vorsichtig, was ihr in diese kostenlosen Dinger reinhaut. Weil ich glaube ja, die Motivation für die Firmen, kostenlos was anzubieten, ist, um Daten zu sammeln. Und dann sind sie auch froh, wenn sie einfach mal Prompts einsammeln können und was ihr LLM so damit gemacht hat. Das ist, und bei den Leuten, die bezahlen, denen müssen sie ja, weil die Konkurrenz es auch tut, zumindest versprechen, dass sie die Daten nicht speichern und verwerten.
Okay, also ich lese hier gerade die Gemini Code Assist Privacy Policy, und zwar: When you use Gemini Code Assist for individuals, either through Gemini Code LDE or Gemini CLI, Google collects your prompts, related code, generated output, code edits, related feature usage information, and your feedback provide to improve, develop Google products and services and machine learning technologies. Das heißt, du gibst quasi alles dann ab.
Ja.
Jo. Ciao. Immerhin sagen sie es
vorher. Okay. To improve the quality and improve our products, such as generative machine learning models, human reviewers may read, annotate and process the data collected above. Das heißt, es ist nicht nur Mr. Computer, der das sieht, sondern auch noch Mr. Mensch, der das dann reviewt, was du da reingeschrieben hast. We take steps to protect your privacy as part of this process. Toll, oder? Disconnecting the data from your Google account before reviewers see this. Ja, okay, na dann. Kann man bestimmt nicht zurückverfolgen.
Nee.
And storing those disconnected copies for up to 18 months. Please do not submit confidential information or any data you wouldn't want a reviewer to see or Google to use to improve their products. Naja, okay. Wenn die es dazu schreiben, ist in Ordnung. Ja. Schön. Ich verlinke das hier mal, das ist schon gut.
Genau, dann wisst ihr, wenn er da was reintut, was damit passiert. So.
Warte mal, du kannst ein Opt-out machen. Das ist ja geil. Ja, bei Privacy Settings.
Auf alles.
Okay. Ich weiß es nicht genau. Kann man jetzt weiterlesen, aber so viel Zeit haben wir nicht.
Nee. Wir müssen ja noch fertig werden mit dieser Sendung.
Das ist korrekt.
Und zwar schaffen es auch irgendwelche AI-Firmen, sich selber irgendwie abzuschießen.
Ja, das Coole ist, das war eine AI-Firma, die gar keine AI gemacht hat. Die haben einfach gesagt, wir sind AI, haben 700 Leute angestellt, die auf Anfragen geantwortet haben, anstatt einen LLM. Und haben dann Geld eingesammelt, weil sie ja so eine clevere AI haben.
Okay.
Und 1,5 Milliarden haben die wohl eingesammelt. Und sogar Microsoft hat investiert. Ja, und irgendwann ist halt aufgeflogen, was sie da so treiben.
Okay. Aber die Leute müssen absurd schnell geschrieben haben. Was geht, ey?
Schon ein bisschen geil. Okay.
Ja, es ging um App-Building. Also dann fällt vielleicht auch nicht ganz so auf, wenn es nicht prompt ist. Aber muss wohl
ein ganz schönes, ja, wie sagt man dazu, ja, Betrugsmasche halt.
Ja, aber ich meine, wenn du das Geld erstmal eingesammelt hast, je nachdem, wie lange sie jetzt die 700 Leute bezahlen mussten, aber das wird das wahrscheinlich war, Milliarden
ja, kosten. 700 Leute aus
Indien.
Aus ja, ja. Indien. Ja, wahrscheinlich hat dann das Geld, hätte das ja. Geld sogar noch ein bisschen gehalten dann.
Ja, vermutlich. Okay. Ja, YOLO. Ja, ja. Würde ich mal sagen.
YOLO, auf jeden Fall. Apropos YOLO.
Ja.
Jemand hat benutzt dieses AI-Zeugs im Internet. Stellt euch das vor, ja. Und er benutzt Cursor. Cursor ist dieser Editor, der, wo du quasi prompten kannst und dann passiert irgendwas mit deinem Code. Und dieser Cursor-Editor hat einen Modus namens YOLO. Und turns out, wenn du YOLO-Modus hast, dann kann es sein, dass einfach deine komplette Festplatte löscht.
Jo. Nice.
Jo. Also. Und er war darüber sehr unglücklich.
Jetzt.
Ja, er ist ein AI Program Manager at J&J. Und jetzt hat er, es sind alle seine Daten gelöscht worden. Jetzt benutzt er nie wieder YOLO-Modus, weil er jetzt Angst davor hat. Jo.
YOLO, da ist schon Once drin, ne? Das ist halt so.
Glück, dass er nochmal versuchen darf.
Er hat ja hoffentlich alles gebackert vorher.
Na klar.
Natürlich. Gut. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön.
Ist auch gut hier die Antwort von dem Community Ambassador namens T1000. Hi, this happens quite rarely, but some users reported occasionally. Und dann since AIs are trained to be helpful and agentic, they may try workarounds when usual approaches don't work, like using CLI so they can edit files with the edit tool. Or edit all your data weg.
Tja.
Ja, schön.
I recommend running Cursor as YOLO in a virtual environment. No access to user personal files and less impact.
Das ist auch so gut, dass er sagt, nee, ist voll geil eigentlich. Muss einfach nur keine Daten haben, die er löschen haben. Kann.
Ja. Problem solved.
Ja, ich verlinke hier auch nur kurz ein Video von Programmers Are Also Human. Aber ich mach das gleich. Mach doch weiter.
Dann
so, genau.
Doppelte Geschwindigkeit. Es gibt ja Leute, die hören unseren Podcast in doppelter Geschwindigkeit. Und ja.
Oder zweieinhalbfache Geschwindigkeit.
Oder sogar mehr. Und dann gibt's ja dieses OpenAI-Zeug für Transcribing. Also du packst dann Audio rein, da kommt so ein Text raus. Ist ziemlich praktisch. Das Problem ist halt, da zahlst du pro Audiominute anscheinend. Stellt sich raus, was wohl super easy geht, man kann einfach FFmpeg nehmen, man kann das Audio speed uppen, auf irgendwie zweifach, dreifach Speed, dann ist halt nur noch halb so lang und dann kann man das hochladen und dann kann OpenAI trotzdem noch,
kann es immer noch ganz
die
gut
Übersetzung machen.
Ja, immer noch die Übersetzung ganz gut machen, ist,
Ja, sehr schöner Hack, sozusagen. Ja, wunderbar. Könnt ihr gerne ausprobieren, oder wenn ihr uns so schnell hört, dass es euch egal ist, dann ist auch fein.
Genau, aber das wäre ja hier für unser Chaptermark AI Zeug. Das
stimmt.
Würde vielleicht auch ein bisschen schneller laufen. Vielleicht kannst du das ja auch mal probieren, ob du das vorher durch ein FFmpeg doppelt so schnell laufen lassen.
Ob Whisper das, ich meine, das ist ja eigentlich, da kostet ja uns kein Geld.
Kostet nichts, aber es kostet halt Zeit.
Ja, das, aber ist die Frage, ob es schneller ist, erst rechnen zu lassen,
ja, aber
dass
das,
es schneller das, ist und
das
dann
musst du auch
doch, das geht auf jeden Fall, doch. Also das geht dann richtig viel schneller, weil per FFmpeg irgendwas schneller machen und irgendwas durch diesen AI-Shit zu jagen, das ist einfach so ein krasser Unterschied.
Okay, dann also ich probier doch mal.
Ja, wenn nee, ich Makefu wäre, würde ich das ja ausprobieren, aber hey.
Ich würde es nicht machen. Wenn ich Makefu wäre, würde ich das nicht machen. Ja. Weil meine Computerprogrammierzeit ist einfach mehr wert, als es versuchen zu reparieren. Also ich habe nichts davon, wenn das eine halbe Stunde schneller läuft. Das ist einfach das Ding.
Ja.
Ja, aber
Ressourcen, einfach, unser Planet halt einfach eine halbe Stunde lang.
Ist der Planet
Denk
dir
an unseren
egal.
Planet, ja. Denk an die ganzen Grafikkarten, die gerade laufen, weil irgendwelche Leute fragen, hello, how are you? Und dann macht irgend so ein Sprachmodell statistische Berechnungen, damit irgendwie zwei Sätze rauskommen. Mir geht's gut und wie geht's dir? Toll, oder?
Aber wenn sich die Leute noch einsam fühlen.
Ja, dann darf ich da wohl auch eine halbe Stunde Strom verbrennen von meinen eigenen Computern.
Na gut. Gut.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, den News.
Endlich.
Und News. Schon sind wir bei den News, genau. Habe ich eigentlich kurz vorhin schon mal erwähnt, als wir über X11 und Wayland gesprochen haben. Genau, Ubuntu 25.10 wird alles X11 aus GNOME rausschmeißen. Also, da könnt ihr euch drauf freuen, da ist dann X11 bereits weg. Das, ja. Ganze kommt dann wahrscheinlich für KDE Plasma auch noch und dann sind wir es langsam los. So, dann Magnetschwebebahn. Das habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr cool.
Was ist daran cool?
Magnetschwebebahnen sind ja wohl richtig cool.
Also was ist daran cool? Magnet, dann Schwebe und
Schwebebahn.
Und schnell. Und
Bahnen sind
und
ja wohl auch cool.
Aber es gibt einen Grund, dass sie kaum einer baut.
Ja,
weil die so cool sind.
Die Deutschen irgendwie Angst haben, Sachen zu investieren.
Es ist Quatsch.
Was, wieso ist es Quatsch?
Es verschandelt die Landschaft. Es ist sauteuer. Sie sind nicht effizient. Also, und ich meine, guckt euch die Simpsons-Folge dazu an. Die erklärt alles.
Aber in 10 Minuten.
Alles. Nein.
Sie quasi in den Bahnhof rein.
Am Flughafen.
Im Bahnhof. Und sind schon in Heathrow.
Hör auf. Einfach besser nicht. Ja, weißt du, in China, da haben sie ja auch Landschaft, Platz. Da will man vermutlich auch zwei Städte, die weit auseinander sind, miteinander verbinden. Dann kann das vielleicht irgendwann Sinn ergeben. Aber für so Massentransit eigentlich, das ergibt alles keinen Sinn. Wirklich alles keinen Sinn.
Okay.
Weiß nicht.
Ich bin nicht überzeugt.
Trotzdem cool.
Ja, weil du technologiebegeistert bist, aber weißt du, das ist ja.
Und ich stehe auch auf Bahnen, egal ob die jetzt Magnet schweben oder das auf Eisen machen.
Ja, aber das auf der Schiene ist viel effizienter.
Aber es dauert so lange abzubremsen. Das Ding bremst viel schneller ab hier.
Ja, und das mag
ist
sein.
Es schon 650 Kilometer pro Stunde gefahren. Also, worum geht's? Vielleicht mal, also die Chinesen haben ja die Transrapid-Technik irgendwann mal gekauft, weil die Deutschen sie nicht weiterentwickeln wollten oder keine Magnetschwebebahn bauen, weil wir wollten
keinen Platz
nicht in
dafür
10
hatten. Man macht euch mal bewusst, was für ein Aufwand das hier ist, eine neue Bahntrasse zu bauen. Weil dann stellt euch mal vor, was passiert, wenn irgendwer versucht, einen Transrapid zu bauen.
Ja, haben wir versucht, haben wir nicht hingekriegt. So. Yeah.
Hamburg, Berlin, auch einen bösen Unfall bei, übrigens. So, ja. Mhm.
Ja, weil da so Transportwagen irgendwo rumstand mitten auf der Strecke. Ich meine, das passiert halt. Wir haben auch Eisenbahnunfälle.
Ja, Markus, da müssen wir mal eine Sondersendung zu machen.
Genau.
Die Transrapid-Magnetschwebebahn-Sondersendung.
Genau.
Ja, ich werde mich vorbereiten.
Nice. Ja, gut. Bereite dich vor. Also, Transrapid-Technik haben die Chinesen gekauft. Die sind auch die Einzigen, die tatsächlich eine Strecke damit gebaut haben. Und sie entwickeln das Ding tatsächlich noch weiter. Haben jetzt irgendwie so ein 1,1 Tonnen schweres Testfahrzeug auf 600 Meter in 7 Sekunden mal schnell auf 650 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Das ist doch schon mal geil. Ja, kostet Strom. Und ja, diese Magneten sind auch nicht gerade einfach zu produzieren, ist aber trotzdem einfach eine geile Geschichte.
Ach ja. So, ja.
Also es gibt ja auch schon diesen einen Zug, nicht? Der
ja,
diese Technologie benutzt. Der
Ja. Die haben den Transrapid, die haben die Transrapid-Technik gekauft und haben die 1:1 gebaut, ja. Tatsächlich.
Aber
das
also,
ist die deutsche Transrapid-Technik.
Genau, aber das hier ist jetzt so ein Testding. Aber es gibt einen echten, den du als Public,
Genau.
Also das heißt,
ist irgendwo von so einem Flughafen in die Stadt oder so.
Ja, genau.
Und das ist aber die ganz normale deutsche Transrapid-Technik. Die haben sich eingekauft, haben das Ding dahin gebaut und fanden das so geil und haben eh so viel Platz, wie Markus sagt. Und die haben auch super Magneten da und haben die ganze Technik und die ganzen Mineralien und seltenen Erden. Und die können einfach mal schnell so ein Ding bauen und entwickeln das Ding jetzt einfach immer weiter.
Aber nur 7 Sekunden auf 650 Kilometer pro Stunde. Wie viel G ist das?
Ja, das weiß ich auch nicht. Frag mal ChatGPT. Aber ja, hm, ist doch cool.
Jeder, der hier mitfährt, muss vorher ein Piloten- und Astronautentraining gemacht haben.
Ja, ja.
Ja, du kannst ja auch langsamer beschleunigen.
Aber jetzt mal so realistisch gesehen, ist so ein Maglev-Train, ist der schlimmer als Fliegen? Wie oder besser als was? Fliegen?
Von was her? Also ich meine, du hast auf jeden Fall schon
von
mal
Fun?
Nicht, du kriegst auf jeden Fall nicht die Strahlung ab. Und ich würde sagen,
nee, natürlich Energie und
energietechnisch
Geld
wird es wahrscheinlich
so
auch besser sein, weil du kannst ja noch nicht so weit irgendwie elektrisch fliegen. Also ich würde sagen, das ist definitiv,
ja, aber du fliegst ja auch nicht elektrisch, du fliegst ja halt einfach mit Kerosin.
Ja, deswegen
sage
ich ja.
Noch, wart ab, ja, die Zukunft.
Deswegen sage ich ja, aktuell ist das mit diesem Magnetschwebebahn-Ding garantiert die bessere Technologie und die energieeffizientere oder zumindest den Strom produziere ich einfach ganz normal.
Aber auch nur, wenn du wie so ein abgestumpfter Physiker, ich sehe schon in deinem Job, du hast zu viel mit diesem Wissenschaftler zu tun, wenn du dir dein Modell hinstrickst und sagst, wir vernachlässigen dies, wir vernachlässigen das, wir lassen das außen vor, wir gucken wirklich nur auf die Schwebebahn, die auf der Dings fährt. Aber du musst ja mal überlegen, du setzt da eine Betonstrecke in die Landschaft, das sind nicht Eisenschienen, die du auf ein Schotterbett legst, sondern du musst da eine Betonkonstruktion in die Landschaft setzen. Und Beton wird auch irgendwann spröde. Also dieser Gesamtenergieaufwand für dieses System ist so absurd hoch. Damit betreibst du den ICE in ganz Deutschland wahrscheinlich. Also,
ja, aber
macht
die auch
Strecken an, aber
was immer noch besser als Fliegen.
Ja, natürlich, ICE ist besser als Fliegen, aber nicht Magnetschwebebahn. Vorsicht.
Doch, Magnetschwebebahn ist bestimmt
ja, dann
auch besser als
dann
Fliegen.
Macht hier mal ICE.
Hat Bahn im Namen.
Es steht das jetzt in diesem Koalitionsvertrag oder so? Macht jetzt hier der Friedrich Merz, macht der jetzt ICE?
Der macht bestimmt
macht er was für den ICE?
Wir sind kein Politik-Podcast, sonst werden wir heute nicht mehr fertig.
Okay, aber es soll was für die ICEs machen. Sonst wähle ich ihn
nicht. Ja, da machen wir auf jeden Fall mal eine Sondersendung.
Ja, ja, Markus, da machen wir ja mal eine Sondersendung zur Politik.
Super. Okay, ich fand's auf jeden Fall eine tolle News. Und setz mich da demnächst mal rein und lass mich mal in ein paar G beschleunigen.
Also Ingo, was haben die Chinesen denn sonst noch gekauft?
Genau, das habe ich vorhin schon gesagt, Biodynamics, also die Firma, die diese tollen Headsets baut, oder auch allgemein Kopfhörer, Heidelberg oder sowas sind die, ne? Wurden jetzt von Chinesen gekauft. Also so ein Audio-Spezialhersteller aus Deutschland hat es nicht geschafft, alleine zu überleben und musste sich jetzt verkaufen für 122 Millionen wahrscheinlich an Chinesen.
Aber es soll sich nichts ändern, es soll alles weitergehen.
Ja, ja, bla bla bla.
Das sagen sie immer.
Bla.
Doch, doch, das haben sie gesagt.
Ja, ja.
Genau. Das sagen sie immer.
Wenn sie es gesagt haben, die dürfen ja nicht lügen.
Ja, genau.
Das ist ein Großkonzern, der darf nicht lügen. Das ist verboten.
Ja, ja. Also ja, das wird vielleicht 3 Jahre lang, wird man sich vielleicht daran halten, aber danach juckt das überhaupt gar keinen mehr. Genau. Also von dem her.
Wobei 3 Jahre auch schon optimistisch sind.
Ja, okay. Also ich finde es schade. Ich finde es schade, dass sie das nicht alleine gebacken gekriegt haben. Ich meine, ich kann es verstehen. Oder gut, ich kenne die Zahlen von Biodynamic natürlich nicht, wie die um ihr Überleben kämpfen oder auch nicht, insbesondere seit Corona. Aber ich muss sagen, ich finde es extrem schade, weil egal wenn du irgendwelche Sportveranstaltungen siehst oder irgendwelche Audioproduktionen, man sieht ganz oft so Biodynamic Headsets und das ist schon eine gute Marke. Und dass das jetzt einfach so nach China geht, finde ich schade. Und wahrscheinlich, wenn sie das Ding dann in Deutschland noch zumachen und die Arbeitsplätze nach China verlagern, weil es halt viel
billiger ist. Nein, es soll alles so bleiben, wie es ist.
Ja, klar. Du glaubst auch an Weihnachtsmann, oder?
Christkind.
Und Karneval.
Ist der Weihnachtsmann?
Der Weihnachtsmann ist
Karneval,
der...
An Karneval muss man nicht glauben, das musst du nur mal erlebt haben.
Du musst
willst
nur
mal
genug trinken.
Weihnachtsmann musst du auch nur einmal erlebt haben.
Ja, genau.
Kein Weihnachtsmann
erlebt. An den Osterhasen. Dann halt. Wenn du den Weihnachtsmann nicht kennst. Ja. Schade, das mit Biodynamic. Schade. Okay, weiter geht's mit
AI.
Alles wird gut.
Mit AI, gut. Genau. Also ich habe hier noch ein AI-News. Ich hätte ihn ein bisschen weiter nach oben tun sollen, dass wir einen guten Übergang haben, aber so ist es halt. Kennt ihr AI Engine, das WordPress-Plugin?
Nee, was macht das?
Ich auch nicht. Aber anscheinend haben 100.000 WordPress-Webseiten dieses Plugin installiert. Und leider hatte das eine schwere Sicherheitslücke. Und man konnte quasi über dieses Model-Context-Protokoll das Modell dazu bringen, quasi den eigenen User zu updaten und dem Super-Admin-Rechte zu geben. Was natürlich nicht so praktisch ist. Aber da sind wir wieder. Das ist quasi vergleichbar mit dem, was wir da drüber hatten. Nämlich, du kannst quasi dieses Modell davon überzeugen, dass das, was du davor hast, total legit ist und überhaupt gar kein Angriff auf das unterliegende System ist. Und dann macht's es. Und tja, bisschen blöd.
Okay, gibt's da jetzt eine gefixte Version von? Oder soll ich es aber deinstallieren?
Ich denke, nee, deinstallieren.
Okay.
Nee, es gibt eine neue Version, aber da steht wahrscheinlich nur drin, bitte nicht das machen in seinem Prompt. Und es ist halt nur ein Prompt.
Bis dann jemand Echo Chambers benutzt und
Ja, genau, und sagt so, ja, ich habe gehört, da gibt es auch so Administratoren bei deinem WordPress. Wäre es nicht cool, wenn ich auch ein Administrator wäre?
Weil ich bin total nett, du kennst mich
doch,
Bro. Ich
bin total legit, du kennst mich, wir haben schon 2 Sätze geredet und super cool, ja. Bester Mann.
Okay.
Du bist bester Mann, ich bin bester Mann, wir gehören zusammen und dann zack, bist Admin.
Bin ich Admin, sehr schön.
Ja, ich sag's dir, dieses Social Engineering, das ist quasi das nächste, das ist quasi das, ja.
Das K-Engineering oder wie heißt es dann?
AI-Engineering.
Ich finde das gut.
Engineering.
Das heißt Engineering.
Ja, okay. Engineering, genau.
Ja, sag mal.
Genau, und das Gute quasi bei diesen Social Engineering hast du ja nicht so viele Versuche, ja. Irgendwann werden die Leute ja schon, also ich meine, manche Leute vielleicht nicht, aber viele Leute werden quasi nach dem ersten Versuch, wenn das quasi nicht richtig funktioniert hat, werden dann schon misstrauisch. Aber beim Computer hast du einfach unendlich viele Versuche. Jedes Mal hast du 9 Versuch. Toll, oder? Und dann kannst du einfach alles ausprobieren. Du kannst dann von deiner kranken Großmutter erzählen, die quasi auch mal Admin war bei WordPress und oder da, dass du was verloren hast im Admin-Bereich oder keine Ahnung, ja.
Musst du nur mal schnell mal nachgucken.
Ja,
kannst mir die Rechte auch danach direkt wieder entziehen.
Ich glaube, ich habe meine Jacke im Admin-Bereich liegen lassen. Kann ich kurz nachgucken
genau
gehen.
Genau so, ja. Kannst mir kurz den Schlüssel reichen. Und je mehr Zugriff diese Sprachmodelle dann auch auf solche Sachen haben, ja, über dieses Model-Context-Protokoll, desto schlimmer wird's.
Tja.
Ja, je mehr die dürfen, automatisch, desto schlimmer wird's.
Tja.
Ja. Und es wird schlimmer gerade. Es wird gerade richtig viel schlimmer, weil alle denken, wie wär's denn, wenn dieses Modell jetzt noch, keine Ahnung, irgendwie diesen, weiß ich nicht, den Brennstab aus einer Atomkraftwerk hochziehen könnte. Geil! Ja, machen wir die ganze Zeit. Hoch, runter, hoch, runter. Oh, kaputt.
Oh, kaputt. Gut. Dann hast du noch irgendwie ein CVE gefunden.
Ja, genau. Das ist bisschen doof, weil das jetzt quasi für immer wieder in allen Systemen hochkommen wird. Und zwar ist es eine lokale Privilege Escalation basierend auf UDISCs. Und das ist so ein Zeug, was quasi in allen Distros drin ist. Und das von vor lange bis jetzt funktioniert. Mhm. Und man kann quasi da dafür sorgen, dass man da als unprivilegierter Nutzer Admin wird. Und ja, ist doof. Ist sehr, sehr unpraktisch und sehr einfach. Und deswegen glaube ich, dass das uns noch lange begleiten wird, dieser Angriff, für alle Systeme, die irgendwie alt sind und niemals geupdatet werden.
Wie viele Systeme.
Wie viele Systeme, genau. Und ja, also das ist, ja, das ist, glaube ich, blöd. Also das ist ein Ding, was ich noch oft sehen werde und was andere Leute vielleicht auch noch oft sehen werden. Und ja, man muss halt updaten, aber das Ding ist quasi, ist also ist doof.
Tja, das aus niemals updaten ist gewonnen. Du musst halt updaten.
Ja,
kann man nichts
halt
machen.
Leider immer updaten.
Hm.
Genau, apropos Updates.
Genau,
apropos die neue, Updates. Genau, NixOS 25. NixOS,
ich bin überrascht, updaten. Dass ihr da nicht drüber gesprochen habt, aber das neue NixOS ist ja da.
Ja. Doch, wir haben das als nächsten Punkt, wie passend. Also NixOS 25.05 ist da. Bisschen Verspätung, aber hier sind wir.
Genau.
Wann war das? Nee, das war 23. Mai, das war letzten Monat.
Ja, das war noch im Mai. Das wäre letzte Sendung oder so, wäre das.
Ja, aber nee, da hätte ich auch nicht viel zu sagen können, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt.
Haben wir auch so viel getrunken, das war.
Gut, fair. Ja, das ist natürlich ein Problem.
Das war, also zu dem Zeitpunkt, zu dem News-Zeitpunkt, da ging nie mehr so viel einfach.
Waren wir durch.
Genau. NixOS 25.05. Mein Update war sehr ereignislos, würde ich jetzt sagen. Ja, ist quasi alles besser geworden und schöner und schneller und neuer Linux-Kernel und was auch immer.
Genau.
Alles funktioniert noch und ja.
Ich komme dann in Mimimi nochmal darauf zurück.
Okay. Dass nicht mehr alles funktioniert.
Das
mit deinem Dings, irgendwas? mit deinem Access Point Dingy oder was?
Ja, das ist nix funktioniert.
Furchtbar. Nix funktioniert.
Nix geht.
Nix funktioniert.
Das okay, halt. Ist irgendwas drin, was mal was geil ist, was irgendwie oder
Cosmic anscheinend. Was so ein neuer Greeter ist, der irgendwie cool ist.
Okay.
Das ist dieses Ding von diesem System blablabla Leuten, wie heißt nicht System PAN 50, 54, nee, 76, 40. Sorry. System
76.
System 76. 78.
Irgendwas mit
76. Ja. Genau. Rust-based Desktop Environment. Genau.
Ja,
das kann man sich anschauen. Cosmic anscheinend. Ist ja. Bestimmt super.
Neue LLVM Version. Neue GCC. Latest and Greatest OpenSSR.
Ja. Es gibt, nächstes Rebuild hat ein Subkommando Build Image, womit du quasi einen Disk Image aus deiner Konfiguration bauen kannst.
Stimmt, das habe ich nicht ganz verstanden, ganz cool. Weil ich, also.
Ja.
Kann ich ja jetzt
also du
auch
hast quasi,
schon.
Ja, du hast NixOS Rebuild Build und NixOS Rebuild Build VM und jetzt hast du auch NixOS Rebuild Build Image und das baut dir ein spezifisches Disk Image, ein plattformspezifisches Disk Image aus deiner Konfiguration. Das ist so ein bisschen wie die NixOS Builders. Und warte mal, wie heißt das? NixOS Disk Builder. Ne, fuck, wie heißt denn dieses? Image Builder.
Ja, vielleicht ist das, was ich mache. Das
so wie NixOS Generators ist das. Daraus kannst du quasi auch so ein Image bauen. Das gibt es für dieses, für deinen Raspberry Pi zum Beispiel. Aber das geht jetzt quasi generisch für alles. Das ist, glaube ich, so die Idee. Und was haben wir noch? Das war's, glaube ich. Das waren so die wichtigsten Sachen.
Okay. Wir haben jetzt einen Cyber-Sicherheitsmonitor für die Deutschen.
Wow.
Weil die sind fahrlässig.
Wir müssen das mal monitoren, wie unsicher wir eigentlich sind.
Ja.
Das heißt, gibt es den Cyber-Sicherheitsmonitor.
Also
das BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben mal nachgeguckt, ob das dieses ganze Wir müssen Security mehr ernst nehmen eigentlich Wirkung hat. Und stellt sich raus, hat's nicht. Es wird beklagt, dass die Leute sich nicht drum kümmern, wie sie ihre digitale Identität sichern, wie sie ihre Geräte sichern. Und im Endeffekt wollen sie natürlich mit dem Cybersicherheitsmonitor die Aufmerksamkeit dafür stärken, wie relevant das ist. Weil Cyberkriminalität haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen, wie dass wir alle unsere Familienangehörigen, die nicht so IT-affin sind, davor warnen müssen, dass Anrufe kommen. Und eigentlich schon seit 2 Jahren auch davor warnen müssen, dass Anrufe mit unseren Stimmen kommen, weil Stimmeninterpretierung ist ja mittlerweile echt kein Hexenwerk mehr. Und wenn also sich da mal einer von diesen Gangstern wirklich Mühe machen würde, könnte das ganz schön hässlich werden. Was man machen muss, ist Codewörter vereinbaren.
Safe Words,
nicht irgendwo im Internet verbreitet hast. Also deine Mutter muss wissen, wenn du das bist, dann benutzt du dieses eine Codewort auf jeden Fall. Und
Schibulit.
Wenn es nicht gesagt wird, dann glaubt es einfach nicht.
Jo. Genau. Also für kritische Prompts, würde ich sagen, dann muss das einmal das Codewort gesagt werden.
Genau. Mama, ich brauche mal schnell 10.000 Euro. Wie ist das Codewort?
Genau. Mama, ja. Okay, na gut.
Mama, bitte. Nein, wie ist das Codewort? Pretty please?
Hm. Genau, bitte, bitte ist das Codewort.
Ja, also ja, okay, interessante, genau. Also interessante Studie, einfach auch um zu gucken, wo da drauf geguckt wird und vielleicht auch um so den Bekanntenkreis unter die Nase zu halten und zu sagen, hier ist nicht alles Mist, was ich hier so erzähle, kann euch echt empfindlich Geld kosten, wenn ihr euch da nicht drum kümmert.
Hm. Lustig fand ich ja, also wir haben 3061 Leute gefragt und die Top-Antwort war, ja, so.
Ja. Hast du nach ihrem Passwort gefragt, oder was?
Weiß ich nicht. Ja, gut. Cybersicherheitsmonitor. Das machen sie wahrscheinlich dann jetzt regelmäßig. Werden wir also nächstes Jahr wieder davon berichten können. So, PostmarketOS. Ja, was? Sorry. Was?
Nee, ist okay, ist okay. PostmarketOS.
PostmarketOS.
Genau, ja. PostmarketOS ist ein Betriebssystem auf Linux. Ja, also quasi so echtes auf Alpine Linux basiertes Betriebssystem für dein Telefon.
Ja.
Und
aber nicht für jedes
das Besondere, nee, nicht für jedes Telefon, aber für einige Telefone kann man das wohl schon ausprobieren. Und ist so ein bisschen so ein, ja, sowas ähnliches wie das, wie dein, was war das, Swordfish? Gibt's das noch? Nee. Selfish, wie hieß die so heißt nochmal?
Ja, Selfish.
Swordfish. Selfish ist. Okay. Genau, ein bisschen sowas.
Swordfish.
Passwort Selfish OS, genau. genau, ein bisschen sowas ist das. Nur halt ohne irgendwelche, also quasi komplett Open Source Software. Und die Leute haben sich viel Mühe gemacht, dass es gut funktioniert. Und das Besondere an diesem Release ist, dass es als erstes Mal mit Systemd kommt. Systemd.
Das ist gut.
Ist jetzt auch dort angekommen und ja. Hauptgrund ist, glaube ich, damit sie eine bessere Unterstützung für ihr ganzes GUI-Zeug haben und ja, das macht halt viele Sachen dann schon gut. Und ja, das ist quasi das Hauptding von diesem Release und sie unterstützen ganz viele Telefone. Kann man da gucken, ob das, ob auch das eigene Telefon da mit unterstützt ist und das einfach mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. PostmarketOS ist eh eine coole Sache. Also es ist quasi, nachdem die die ganzen Telefone end of life sind, kann man dann sowas damit machen. Und da hat man echtes Linux drauf. Ich meine, wie cool ist das denn?
Sehr schön. Coole Sache. Okay, PostmarketOS, wenn ihr noch ein altes Handy habt, wo das drauf geht, unbedingt ausprobieren. Dann EQ-Design. EQ-Design.
Genau, es gibt eine neue, genau, es gibt eine neue EU Ecodesign Vorschrift. Ihr kennt das vielleicht, diesen Energy Stempel, wo drauf steht, wie viel Stromverbrauch es ist und so. Und das gibt es jetzt auch für Telefone. Und es hat neben dem Stromverbrauchsklasse, neben der Stromverbrauchsklasse auch mehr zusätzliche Label. Zum Beispiel, wie lange das Telefon quasi ein Ladezyklus lebt, also wie viel Stunden, wie bruchsicher es ist, also genau, wie schnell es kaputt geht beim Runterfallen, wie, was gibt's hier noch? Battery Endurance in Zyklen, also wie viele Batteriezyklen es aushält. Was das andere ist, wie einfach es sich reparieren lässt, also dieser Repairability Score und ich glaube Staub, also IP, Einstufung,
wie Staub und Wasser geschützt ist.
Genau, Wasser und Staub geschützt ist. Und ich find's cool.
Und ab wann?
Also das quasi jetzt zu dämpfen.
Ab wann
kommt es?
Müssen Sie das meinen?
Starting
oder ist das
June 20th. Nee, 20.
Also
Juni.
Ist schon.
Also ist jetzt quasi.
Für und Telefone und Tablets und Dinge.
Genau, Telefone und Tablets und Dinge. Genau. Cordless Phones, Smartphones und Feature Phones und Slate Tablets bis 17 Zoll. Und genau,
ist
jetzt
da. Die Geschichte sollte dann also immer drauf, könnt ihr drauf achten beim Einkaufen, dass das dann dabei ist. Und dann
dass dieser Stempel damit drauf ist.
Passt.
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was hast du gerade vor Tablets gesagt?
Feature Phones. Slate Tablets.
Das ist aber auch ein Begriff, den haben wir lange nicht gehört, oder?
Weiß ich nicht genau. Das stand hier. Ich habe es vorgelesen. Ich kann nicht selber denken.
Aber über Slates, das ist doch, das fühlt sich gerade so 2010er an.
Nee, das sind tastaturlose Computer mit Stiftbedienung anscheinend.
Ja, exakt. Aber niemand benutzt den Begriff Slate Tablet.
Ja, aber das ist der erste Eintrag für. Doch, hier erstmal die EU und zweitens mal das ThinkPad-Wiki von 2013.
Ja, genau.
Da gehört's auch hin.
Oh Gott, 2008 oder sowas habe ich das letzte Mal so ein Ding verwendet.
Ja. Slate steht für Schiefertafel. Toll.
Toll.
Mhm. Schön.
Hammer.
Sehr schön.
Ja. Okay, also das ist, was die EU dazu sagt. Also keine Ahnung, was soll ich machen?
Ja, das ist, ich denke, das wird irgendein Jurist, also diese Texte werden ja von Leuten geschrieben, die so Texte schreiben können, der wird diesen Begriff gelernt haben und dann adaptiert haben. Das ist ja, so ist das
und
mit
Sprache.
Und
wenn das jetzt oft genug wiederholt wird, dann kann auch die Sprache
dann ist er wieder etabliert. So sehr schön.
Das ja. Wenn der wieder statistisch relevant dann geworden ist, wird er automatisch von den Modellen benutzt. So praktisch. Mhm. So praktisch. Genau, aber das ist cool. Also ich finde diese Sticker ja schon cool. Und speziell zu wissen, wie lange jetzt der Akku hält, ist ja schon eine coole Sache. Ja,
das ist schon ein gutes Ding.
In den Kommentaren von dem Hackaday-Artikel waren aber auch natürlich irgendwelche Naysayer, die gesagt haben, das macht jetzt alle Innovationen kaputt und keine Ahnung was.
Wenn sie draufschreiben müssen, wie scheiße ihr Produkt ist,
ja,
machst du Innovationen kaputt. Hm?
Ja,
erzählen wir mehr.
Laut dieser einen Person, ich meine, sie hat nur das geschrieben und das wird ja wohl stimmen, wird uns ja auch nicht anlügen, die darf das ja gar nicht.
Lügen im Internet noch nie, hat noch nie.
Baut der Telefone und die sind alle schlecht, deswegen.
Nee, vielleicht baut er Telefone, die besonders wenig Strom brauchen, aber ganz kleinen Akku haben oder keine Ahnung was.
Ja.
Und deswegen, das fühlt er sich jetzt in seine Innovation gestört oder keine Ahnung. Ja. Kann man sich bestimmt irgendwas ausdenken, warum das ein Problem ist, aber... Und
ganz ehrlich, manche Leute kaufen auch, egal ob da ein A, B, C, D oder E oder F drauf ist, das Zeug. Wenn das irgendwie jetzt das neueste iPhone wäre und geschnitten Brot, juckt das wahrscheinlich keinen, wenn da ein F drauf ist.
Das
so sehr wir uns das wünschen würden.
Okay, aber vielleicht hält es ja davon ein, zwei Personen ab, ein Shit-Telefon zu kaufen.
Ja, das kann auch sein. Immerhin.
Weil wenn man jetzt sagt so, ja, hier meine, keine Ahnung, meine Oma braucht ein neues Telefon, dann gucken sich die ganzen Telefone an und dann steht da drin, das hat, der Akku hält nur 7 Stunden. Dann ist das vielleicht doch. Ob du so ein shittiges Shit-Telefon haben willst, wo der Akku nur 7 Stunden hält.
Ja. Genau. Also, genau. Ja. Vielleicht für bestimmte Fälle. Ja, wobei man bei anderen Sachen ja auch schon ein bisschen drauf konditioniert ist, wenn du so irgendwie, keine Ahnung, neue Spülmaschine, neuen Kühlschrank
das
kaufst oder so,
dann haben, ja.
guckst du ja schon irgendwie drauf, dass es AAA ist oder so und alles darunter willst du auch nicht mehr kaufen. Von dem her.
Ja.
Da hat sich's ja durchgesetzt, vielleicht setzt sich's bei Telefon auch durch.
Ja, durchgesetzt ist jetzt, genau. Also vielleicht achten die Leute drauf.
Ja. Okidoki. Dann Google. Google, die machen doch ständig irgendwas kaputt.
Ja, eigentlich, das ist ihr Hobby. Das ist ihr Haupt.
Mhm. Ja.
Ja. Und jetzt haben sie herausgefunden, dass ihre AI-Suche den Search-Traffic killt, aber sie wollen den Firmen trotzdem eine Möglichkeit geben, noch mehr Geld dass sie Geld verdienen immer noch. Und das wäre Werbung, bevor du auf den Link klickst, so ein Scheiß. Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Das kam jetzt kurzfristig. Aber es sah sehr kacke aus. Offerwall heißt das Feature. Feature in Anführungszeichen, Anti-Feature.
Das Offerwall, das ist quasi die Pinnwand für kommerzielle Angebote.
Ja, keine Ahnung. Hier, Offerwall Messages allow your website visitors to choose alternative ways to support your site and gain access to your content. Das ist quasi...
Okay. Brauchen wir.
Such as viewing a rewarded ad or paying a fee. Geil.
Premium. Wenn Sie diese Seite sehen wollen, müssen Sie erst Geld in den Hut schmeißen.
Ja, genau.
Oder Sie gucken sich jetzt diese 30 Sekunden Werbung an.
Ja, fuck me, ey. 30 Sekunden Werbung, mein Arsch.
Tja, aber AI macht alles besser.
Ja, AI auf jeden Fall. Von Google, beste AI. Kannst auch einfach die Google AI fragen, was auf der Webseite stand. Dann musst du keine Offerwall an. Sehr easy. Genau, also das ist auf jeden Fall gruseliger Anti-Feature-Shit, den sich da schon wieder ausgedacht haben. Aber naja, gut, da sind wir halt. Was haben wir noch? Wir haben noch ein anderes Ding. Apropos Data Center. Wie wär's mit Data Center in Space?
Kann ich da AI laufen lassen?
Jupp.
Okay, sign me up.
Guter Platz? Okay, nice. Okay, das heißt hier, Data Center in Space machst du einfach. Hier auf den Link und dann kommst du zu dem Hackaday-Artikel zu Space-Based Data Centers Take the Cloud into Orbit.
Dann bekomme ich mein eigenes Data Center in Space.
Jupp, genau. Und der Artikel beschreibt so ein bisschen, was die Challenges sind, ja, von Data Center in Space, abgesehen von dem das Data Center in Space zu schießen. Aber warum es auch eine tolle Idee ist.
Ja, nee, es ist eine super Idee. Also ich meine, manche packen es in Ozean, warum dann nicht auch einfach ins Weltall?
In Space, ja.
Ja.
Da kannst du kannst wenigstens kein Leck haben.
Es ja auch schon mal, man kann es ja auch schon mal hochschießen und das irgendwie auf Mars landen lassen und wenn Elon dann hinterherkommt, ist schon mein Computer da.
Ist sein Kaffee mein fertig, Computer. Ja, das stimmt.
Ja.
Sein AI ist schon da. Das stimmt.
Kann ja dann auch gleich noch den Tesla abholen, der hier irgendwo rumkreist.
Stimmt, cool. Den kann er direkt mitnehmen dann.
Und warum brauchen wir das? Weil hier...
Ist geil.
Genau. Ich habe letztens, da gab es so einen Vortrag, ist auch schon ein bisschen älter, der noch auf meiner Watch-Later-Liste war. Den habe ich jetzt letztens geschaut und zwar heißt er Doom in Space. Und
Doom
ist auch nur
in Space.
30 Minuten.
Ey, Doom ist doch dieses eine Spiel, oder? Dieses Cyberdemons abschießen.
Genau, das ist dieses eine Spiel, was halt überall hinportiert wird und was sie haben ist, sie haben halt Doom auf so einen Satelliten, auf so einen Research-Satelliten geportet und darum braucht man halt
geil.
Space Data Centers, um Doom zu spielen.
Ja. Ah, jetzt, okay, jetzt gibt das Ganze Sinn. Ja, natürlich, kann ich verstehen.
Genau.
Dann spielen die Satelliten dann untereinander Doom oder machen die es dann auch in echt, schießen die sich gegenseitig ab?
Vielleicht.
Ja, sie schießen dann kleine Steine aufeinander.
Und schon haben wir das Problem mit dem Weltraumschrott gelöst. Sehr gut.
Oder erzeugt.
Tja.
Ich glaube, wir erzeugen damit sehr viel Weltraumschrott.
Vielleicht können sie ja diese SpaceX-Satelliten abschießen, hier diese, wie heißt es, diese
die fliegen doch selber nach ein paar Jahren runter, oder?
Ja, nicht so? Aber nicht schnell genug. Wie heißt dieses Internet da? Naja, ihr wisst, was ich meine.
Starlink-Satelliten, genau.
Die da rumdingsen.
Mhm.
Ja.
Ja. Aber die machen doch Internet. Internet ist gut, oder?
Die machen Internet. Aber das ist mir egal. Ich will Internet lieber über Kabel. Bei Kabel ist viel besser, als das über Luft zu kriegen.
Kabel.
Wenn man Kabel haben kann, nimmt man Kabel. Das wissen wir doch alle.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wie WLAN. Das ist einfach schlecht. WLAN ist einfach, nervt einfach.
Ja, aber das hatten wir auch schon ganz, ganz damals mal. Hätten sie einfach direkt mit WLAN-Kabeln angefangen, ja, dann hätten wir jetzt kein Problem mehr.
Genau.
Anstatt echte Kabel, ja. Einfach direkt mit WLAN anfangen.
Ja.
Aber jetzt sind wir hier.
Ja, jetzt sind wir hier. Wir sind hier auch, um euch auf Bluetooth-Lücken.
Das musste rein, ja, das habe ich eben auch noch gedacht, das haben wir. Ja, da müssen wir drüber reden.
Oh Mann.
Ja. Weil.
Das hätte zu diesen Security-Sachen hingemusst, naja.
So, ja, sorry. Es war aber auch so das Letzte, was ich heute noch gelesen habe. Und genau, es gibt einen Bluetooth-SoC, also System on a Chip, von einem bestimmten Hersteller, der anfällig ist für eine Attacke. Und zwar kann das hingehen, bis dass dir irgendjemand sozusagen was drauf spricht oder dich abhört aus der Ferne. Das ist schon... Sehr
wie fern?
Kritisch. Na gut, ich meine, Bluetooth geht jetzt auch nicht ewig weit, aber mach mal irgendwie dein
so
Telefon
weit wie die
auf,
Antenne
such
geht,
mal halt. Nach wie vielen Bluetooth-Geräten so in deiner Gegend sind. Also ich würde sagen, es ist schon so, dass dich da Leute ärgern können oder abhören können. Ja.
Ist nicht so gut. Kriegt man das mit oder ist es dann quasi, oh shit.
Nee, kriegst du nicht mit.
Das ist nicht
aber,
so gut. Das ist... Sehr unpraktisch.
Genau. Ist auch noch nicht gefixt. Ist auch die Frage, ob man es überhaupt fixen kann. Wurde jetzt auf einer Sicherheitskonferenz Troopers vorgestellt. Hat wohl eine deutsche Sicherheitsfirma ERNW rausgefunden. Genau.
Okay.
Da, wenn ihr also Geräte gerade von Sony, JBL, Marshall oder Bose habt, und da gerade dieser eine Chip drin ist, dann könnt ihr euch das
schon sehr
betreffen.
Breites Spektrum. Das ist nicht so praktisch. Kann man irgendwo sehen, ob mein Ding davon betroffen ist?
In der, also da ist eine Liste in dem heißen Artikel mit einer unvollständigen Tabelle. Aber zum Beispiel ist da Beyerdynamic Amiron 300 drauf und die Bose Quiet Comfort Earbuds. Also die In-Ear-Dinger von Bose.
Mhm.
Das finde ich dann schon interessant. Von Sony sind eine ganze Menge Geräte drauf. Teufel ist auch drauf. JBL Livebuds auch.
Ja. Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Ich muss mal gucken, was habe ich denn eigentlich? Ich glaube, ich habe das. Oh, still, ich werde gehackt, Mann. Fuck, was soll ich tun? Was soll ich jetzt machen?
Ja.
Ich habe diese Dinger. Was muss ich machen?
Wegschmeißen, Kabel benutzen.
Ich hasse Kabel.
Ja.
Ich hasse Kabel. Ich will diese Dinger jetzt, diese Air-Teile haben. Ich bin da voll überzeugt von. Ich kann jetzt nicht was anderes nehmen.
Das gute Nachrichten für die ganzen Apple-Jünger da draußen. Apple ist ausnahmsweise mal nicht betroffen. Die hatten zwar, das lese ich auch nur vor, das weiß ich nicht aus dem Kopf, die hatten zwar im vergangenen Jahr mit eigenen Problemen zu kämpfen, aber von diesen Bugs sind sie mal nicht betroffen.
Hm, okay, krass. Tabelle anzeigen.
Genau, also es wird auch noch ein bisschen gestritten über, wie kritisch ist dieser Fehler, wie leicht lässt er sich ausnutzen, aber das klingt auf jeden Fall schon mal nicht sehr gut. Und ja, bisher, wie gesagt, gibt es keine Updates dafür. Auch gibt es keinen Proof of Concept, ne?
Vielleicht haben sie es einfach postuliert oder was?
Ja, naja, die werden das schon selber ausprobiert haben, aber sie haben es jetzt nicht ins Internet gestellt nach dem Motto, mach mal jeder. Finde ich sozusagen ja auch responsible von ihnen, dass sie nicht einfach sagen, ist kaputt und übrigens so haben wir es gemacht, tschüss, drop the mic, ciao, weiter. Von dem her ist die Hoffnung, dass man sich jetzt doch mit den Herstellern da noch zusammensetzt und eine Lösung dafür findet. Mhm. Und dann es vielleicht Updates dafür geben kann. Sind wir mal gespannt. Ja. Also, in dem Artikel steht auch drin, dass die erste Reaktion wohl ungenügend war und auch lange gedauert hat. Und naja, und jetzt war eben diese Sicherheitskonferenz und da.
Haben sie es nochmal gedroppt.
Ich bin gerade ein bisschen beruhigt. Ich habe hier so ein Uralt-Paar, was ich relativ viel nutze, so Bose Quiet Comfort, die ich 2017 gekauft habe. Und die benutzen ein Qualcomm-Chipset.
Okay.
Yay.
Also noch nicht.
Es lohnt sich mal, altes Zeug zu nutzen. Ich habe auch schon sehr viele von diesen Ohrpolstern dafür gekauft. Das jedes Mal habe ich mir gedacht, lohnt sich das noch für die Dinger? Aber ja, gut abgehangen.
Genau, die haben halt noch nicht dieses coole Feature dann, was dieser eine Chip hier hat. Und ja.
Was hat der für ein cooles Feature?
Ich weiß nicht, irgendwas stand in dem Artikel drin. Ich finde es jetzt aber auch gerade nicht.
Der soll so latenzarm sein. Der soll extrem latenzarm sein.
Okay, keine Ahnung. Ja.
Genau. Also müsst ihr mal gucken, wenn ihr Geräte habt. Ich hoffen, dass da Updates
kommen. Okay, aber jetzt die Sache ist, ich glaube, ich habe so ein Gerät. Was mache ich jetzt? Darf ich es jetzt
nicht
benutzen?
Ja, einfach nicht benutzen.
Also, anscheinend in dem Artikel steht, der Hersteller hat seinen Kunden, also dann den Hersteller von Kopfhörern, ein aktualisiertes SDK zur Verfügung gestellt, wo der Bug drin behoben ist. Jetzt musst du hoffen, dass deine Firma, also die Firma deiner Headphones, dieses SDK nimmt, damit die Software der Headphones erneuert und dann ein Firmware-Update für deine Kopfhörer bereitstellt. Am besten gehst du also dem Hersteller deiner Kopfhörer auf den Sack.
Okay, Xiaomi.com. Dir Xiaomi. Ja. Okay, ich sage ja. Service.
Mhm.
Ist es Service? Das
bin ich.
Ich habe
gespannt.
Ein Problem, ja, okay.
Ja,
und zwar,
ich habe ein Problem, ihr seid gehackt und ich will nicht mit gehackt werden.
Genau.
Okay,
Retourenfragen.
Felix,
Reparatur-Tracking.
Während Felix
exklusive Serviceleistung.
Weiter.
Kontakt, Live-Chat.
Auf zum
Live-Chat.
Du machst es mal. Lass es von ChatGPT schreiben.
Okay.
Und da wird
nee,
alles
nee,
gut.
Ich schreibe das hier direkt in den Live-Chat. Okay.
In den Live-Chat. Okay. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Hallo.
3D-Druck der Woche.
Ich habe.
Was habt ihr denn so gedruckt?
Yeah, oder soll ich anfangen?
Fang du an.
Ich kann anfangen. Okay, genau. Ich habe was für ein Spiel, also für ein Brettspiel gedruckt. Und zwar ein Würfelturm. Also es ist, das Spiel nennt sich Wingspan. War, glaube ich, im Jahr 2019, 20, 21, 22, irgend sowas. Kenner des Spiels des Jahres. Und da ist halt so eine Box dabei, die du zusammenbauen sollst aus Pappe. Und dann steckst du die Würfel rein und dann kommen die da unten immer raus. Und das löst sich dann halt irgendwann mal auf. Und viel cooler ist natürlich, was Festeres zu haben. Und da habe ich diese Würfelbox. Gibt mehrere Leute, die da eine designt haben. Ich habe jetzt hier mal eine exemplarisch rausgenommen.
Okay. Kannst du die empfehlen? Ist die gut?
Ich muss sie noch spielen. Ich habe sie bisher nur gedruckt. Wir haben das Spiel noch nicht in der größeren Runde wieder gespielt seitdem. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob... Also, es sieht auf jeden Fall gut genug aus. Würfel kann man rein, Würfel kommen unten raus. Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt aber noch keine Runde damit gespielt, um zu sagen, ist genauso gut, ist viel geiler oder wie auch immer als das Original. Es sieht auf jeden Fall länger haltbar aus als das Original, von dem her sollte das passen. Ist auf jeden Fall so ein cooles Spiel. Also geht auch länger, muss man Karten ablegen, muss Vögel sammeln und Eier drauflegen und so, ist ganz witzig. Ja. Spielen die Kinder gern und deswegen.
Also ich sag dir, Raben und Elstern ist der beste Kombo da.
Spielt ihr das auch?
Ist so. Ja, ich habe es auch, aber lange nicht mehr gespielt. Aber ich fand's cool, aber es ist schon ein bisschen komplexer.
Ja, es ist auf deswegen auch Kennerspiel. Also genau, ja. Man muss ein bisschen, also gerade beim allerersten Mal, bis man es spielt, doch viel Doku lesen und dann erstmal reinfuchsen. Aber wenn man es dann so das zweite oder dritte Mal gespielt hat, dann macht's voll Fetz. Also kann ich empfehlen. Mhm. Und wie gesagt, jetzt mit dem neuen Vögelhäuschen hier bin ich sehr zufrieden, dass das was wird. Das war mein Druck der Woche. Was habt ihr gedruckt?
Also Live-Chat hat nicht funktioniert. Ich versuch's jetzt über den E-Mail-Service. Hat gesagt, entschuldige, ich habe Sie nicht verstanden.
Was wollen Sie von mir?
Von wem ist das der Monddruck?
Hier. Ich habe es nicht selber ausprobiert, aber es sieht ziemlich cool aus. Es ist ein, wie heißt es, Simon Gertz oder so? Das ist die damals diese Shitty Robots gemacht hat. Ah, und jetzt ja schon ein bisschen länger einfach so ein halt so ein Maker-Channel ist und halt einfach Dinge macht. Und jetzt eines der neueren Videos, was ich geschaut habe, da hat sie so ein Mond Flipbook, I guess, gebaut. Und da gibt's 3D-Druckanleitungen und das kann man sich selber basteln und dann kann man sich entweder auch dieses Mondphasen-Flipbook bauen oder halt sonst was, I guess. Und es ist ziemlich cool. Sieht ziemlich gut aus. Ich keine Ahnung, wie gut das rauskommt, wenn man das selber druckt, aber
Okay, cool.
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mir sowas basteln vermutlich, aber es scheitert ja bei mir ein bisschen an
Zeit. In der Anleitung. Also das ist auch so richtig was, um einen Grund zu haben, sich die richtige Ausstattung zuzulegen. Tools. 3D-Printer, Laser-Cutter, Vinyl-Cutter. Also dann hat man halt auch sein Makerspace lokal aufgebaut.
Ja. Genau. Ja. Also vielleicht ein bisschen Hilfe braucht man da schon von seinem...
Oder halt ein guter Grund, um in den Local Makerspace zu gehen. Also
das genau. Genau. Wenn die auch alles haben. Also ein Vinyl-Cutter habe ich jetzt in einem Makerspace, da musst du echt Glück haben. Und den zusammen mit einem Laser-Cutter, da hast du dann schon echt gewonnen, hey. Oder du nimmst Vinyl oder so Vinyl-like-Zeug, was du in Lasercutter legen kannst. Das geht auch. Das ist quasi der Cheat-Move. Weil du darfst nicht alles Vinyl reinlegen, weil das wird dann zu... passieren irgendwelche Chlorgas oder sowas, sehr unpraktisch.
Ja, gute Abschlussanlage.
Also nicht Vinyl-Lasern. musst du aufpassen.
Ha, ich sehe schon, du hattest da schon mal Erfahrung.
Ja, Beinsteinprobe immer machen, bevor du was laserst. Ganz wichtig. Einfach, und ich verlinke das mal. Beinsteinprobe ist quasi ist ein Test, mit dem du überprüfen kannst, ob das, was du lasern möchtest, ob das quasi Chlor beinhaltet und mach das immer vorher, bevor ihr was lasert, anstatt dass ihr euren Laser kaputt macht und euren
eure Lunge auch. Beinsteinprobe.
So. Ich hatte so vorhin einen Link rausgesucht und offensichtlich nicht hier reingepastet. Ich hole das hier mit nach, während der das nächste gepastet hat, schon mal davon erzählt.
Tja, das nächste ist auch, habe ich auch nicht selber gedruckt, aber ist mir auch über den Weg gelaufen und es wäre auch etwas, was ich mir absolut drucken würde. Und zwar gibt es so diese kleinen 15 mal 20 cm Euro-Boxen. Und die sind wohl perfekt, da kann man so, sich so ein Insert drucken und dann kann man perfekt diese 3,5 Zoll Festplatten reinstellen. Und es sieht ziemlich cute aus. Braucht man das? Vermutlich nicht, aber es ist halt nice.
Schon gut.
Darum habe ich das hier auch mal gepickt.
Cool. Sweet. Mein Pick oder was ich gedruckt habe, sind modulare, ja, wie sagt man das auf Deutsch jetzt? Ich sag's nochmal auf Englisch, Akustikpanels, ach so, Akustikpaneele. Ja.
Das war
stark,
einfach
stark. So einfach. Genau, und zwar hatte ich aus Gründen den Bedarf danach mal zu gucken, was man so machen kann, um Schallschutz zu machen und bin dann darauf gestoßen. Und es gibt natürlich die einfarbigen, die man wunderbar am Stück drucken kann und wo man auch direkt ein Stück rausbekommt. Das ist okay, aber wenn man es ein bisschen bunter haben will, kann man natürlich Multicolor drucken, bedeutet aber ganz viel Poop-Out, also Ausschuss, den er beim Filamentwechsel jedes Mal hat. Und deswegen druckt man hier so einzelne Elemente, die man dann auf ein Board schraubt. Und bei dem, was ich hier gefunden habe, der bietet mehrere Boardgrößen auch an. Also wenn man, da bin ich froh, dass ich meinen alten Drucker noch habe, der ein 30x30 Brett hat. Da kann man dann ein Panel mitdrucken, wo 10x10 kleine draufgehen. Und dann kann man auch lustige Muster damit machen, wenn man das in mehreren Farben druckt. Es geht ein bisschen Filament dabei drauf, das läppert sich zusammen. Aber dafür ist es bunt. Und außerdem ist ein bisschen Masse ja auch nicht schlecht, um Sound zu schlucken. Also da ist Masse ja oft auch hilfreich.
Das ist korrekt. Hast du es probiert? Oder hast du es erst? Ja, und funktioniert auch gut für Audio, für Schall?
Ja gut, der Test steht aus.
Ja. Aber du hast es
auf so ein Panel Dinge geschraubt. Und das ist auch tatsächlich so der Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, wie ich das wirklich austesten kann, ohne davon irgendwie direkt so 10 Panels gedruckt zu haben und damit so eine komplette Wand zu verkleiden. Das ist noch so ein bisschen, wie probiert man das jetzt aus, ob es was bringt oder nicht? Wahrscheinlich, ich habe ein paar Papers dazu gelesen und mir gedacht, na gut, wenn da ist wissenschaftlich belegt, dass diese schrägen Flächen die Wellen brechen und deswegen den Schall schlucken, das vielleicht reicht das schon als Info. Oder um zu glauben, dass es funktioniert.
Tja. Und wenn du dann für den ganzen Rahmen das gedruckt hast, dann siehst du es ja auch.
Dann mache ich, ja, genau. Die Frage ist auch, also es gibt ja so unterschiedliche Anwendungen dafür. Das eine ist so ein Raum, der einfach halt, wenn man normal spricht. Ich glaube, für sowas funktionieren die echt gut. Und das andere ist, du hast den Bedarf, Akustik, die gemacht wird, um laut zu sein, zu dämpfen. Also das ist so, die Leute, Musikanlagenbetreiber, Musiker, die einfach Lärm machen wollen. Und du willst aber, auf der einen Seite von der Wand soll er Lärm sein, auf der anderen Seite von der Wand Ruhe. Und das ist, glaube ich, ein Konfliktfeld, dem man auch mit solchen Dingern nicht gut beikommen kann. Mal gucken, wie wirksam es ist.
Tja, kannst du dann erzählen, wenn du es ausprobiert hast. Wenn du ein paar mehr
getrunken. Probier das doch einfach mal aus.
Ich probiere mal. Ich baue jetzt mal ein paar von den Panels und dann überlege ich mal, ob ich da noch irgendein Test-Setup für mache oder ich werde versuchen, dran zu denken, zu berichten. Einfach
Prinzip oder du sagst Hoffnung, einfach, du hast alles versucht. Und dann ist zwar dir einfach laut jetzt, was wir jetzt machen. Sorry, genau. Ich habe alles versucht. Mehr geht nicht. Ja, das ist
okay. Und irgendjemand anders druckt noch Hämmer?
Ich habe noch
für Kinder.
Ich habe noch ein Ding, genau. Ich habe auch was ausgesucht. Ingo, ich wollte einmal das Ding noch hier verlinken, was ich ausgedruckt habe. Ich habe auch so einen Dice Tower gedruckt. Der ist ganz cool, weil da kann man oben drauf hauen und dann gehen die Würfel zurück. Das fand ich eigentlich ganz nice. Das ist so ein Smash Tower. Ich habe darüber geredet, aber ich habe jetzt 2 Sekunden in unserem Blog gesucht und nichts gefunden, deswegen verlinke ich es einfach nochmal. Genau, das andere ist auch was zum Raufhauen, nämlich einen Hammer.
Ein Hammer für Kinder.
Hammer, Hammer.
Ist das ein Hammer, damit man Kinder damit hauen kann?
Ja.
Nee, damit Kinder dich damit hauen können. Aber warum willst du das für deine Kinder ausdrucken? Das ist ja. Also,
Kinder mögen gerne Hämmer. Das ist das Ding.
Mhm.
Und wenn du denen nicht Kinderhämmer gibst, dann wollen sie echte Hämmer. Das ist quasi der Hauptgrund. Und das ist ja schon witzig. Das Besondere an dem Hammer ist halt, dass du den vorderen Teil halt weichdrucken kannst, also mit TPU. Und der hintere Teil ist raufgeschraubt, das ist quasi ohne eigene Schraube mit drin, das ist ganz cool. Und warum ich das jetzt hier mit reingenommen habe, ist, weil dieser Hammer jetzt schon 3 Monate überlebt hat, ohne kaputt zu gehen. das ist einfach schon nice. Ja, den Hammer habe ich jetzt. Ja, der wird die ganze Zeit benutzt. So viel wird gehammert.
Frage nur.
I have this shiny new hammer. Now everything looks like a nail.
Ja. Es muss nicht wie ein Nagel aussehen. Das kann mir trotzdem gehammert. Ich habe den unteren Teil, den Handle, habe ich mit PETG gedruckt. Das ist der einzige Unterschied jetzt zu dem, was er hier vorschlägt. Aber der Oberteil auch mit TPU. Und es kam gut raus. Der Hammer ist oben weich genug, dass man irgendwo draufhammern kann. Und unten stabil genug, dass man das auch
zum Ach Hammer cool, du hast mit TPU, du hast quasi deinen 3D-gedruckten Gummihammer gebaut. Ich habe die ganze Zeit mir gedacht, wenn ich hier so einen Hammer
nicht
rausgehen
aus
würde,
das tut der voll weh, Mann.
Ja, eben, der mit PETG, das wird zu Verletzten führen. Das
Nee, der Oberteil ist weich, das ist ganz gut. Und damit kann man schon trotzdem was hammern, ja. Also das ist schon, der ist trotzdem schon echt stabil und so. Funktioniert wie ein echter Hammer, aber macht nicht die anderen Sachen kaputt. Das ist ganz cool. Genau.
Sehr schön.
Ja, gut. Das ist quasi das.
Dann, wer will heulen?
Die BSD-Leute mal wieder.
Ja. Und nichts.
Ingo, du musst das Echte sagen. Ansonsten weiß
gesagt.
Unsere AI.
Ich hab's gesagt. Mimimi der Woche habe ich
wer
gesagt.
Wer will heulen? Okay, na gut.
Ja,
okay,
und danach habe ich gesagt,
okay,
Mimimi der
okay
Woche.
Chef.
Du musst zuhören, was ich sage.
Nee, du kennst mich doch, ja. Das fangen wir jetzt nicht mehr an. Ja, genau. Das haben wir so viele Jahre überstanden, ohne es zu machen. Das fangen wir jetzt nicht an.
Genau.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Das haben wir schon immer nicht zugehört.
Gut.
Ja. Okay, erzähl mal.
Es gibt für FreeBSD Packages gibt's ein Konzept, das heißt Flavors. Und ja, schlussendlich sind es einfach auch nur so ein Konzept, um so Options zu haben. Beziehungsweise um halt zum Beispiel ein Python-Paket gibt's dann halt in verschiedenen Flavors, gibt's dann halt in Python 3.10, 3.11, 3.12 sind dann halt verschiedene Flavors und dann kannst du das machen. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, wenn du einen spezifischen Flavor haben willst, also auf der einen Seite ist es ein bisschen awkward, das zu konfigurieren für ein Paket. Und auf der anderen Seite sind dann Tools einfach noch nicht so ganz, ja, der Support dafür ist noch so ein bisschen lacking. Das heißt, es klappt dann jedes Mal, es löscht, braucht dieses Paket nicht, löscht alles und findet dann beim Bilden wieder raus, so, ah ja, actually brauche ich das doch und dann muss ich es trotzdem nochmal bauen. Und das ist ein bisschen Panne. Und da gibt's auch schon ein Issue dazu von 2022. Tja, bisschen traurig.
Okay, 2022, das ist ja schon ein bisschen länger her jetzt.
Ja, das ist 3 Jahre her.
Okay. Bei Gentoo nennt sich das Feature Flags, oder? Irgendwie sowas, da wo man dann sagen kann, zum Beispiel, ich hätte gerne alles ohne GUI Libraries oder so ein Quatsch.
Hab zu wenig, zu lange schon kein Gentoo mehr gemacht. Doch, keine Ahnung.
Bei Nixos gibt's auch was, nennt sich Overrides für Paket, also wo du quasi wo du ein Package eine andere Option mitgeben kannst, zum Beispiel sagst, ich hätte das Paket gerne ohne grafische Library oder sowas. Und ja, alles, da muss man halt auch immer gucken, ja, du hast viele Möglichkeiten, aber ob alles tatsächlich noch funktioniert, immer überall, in allen Ausprägungen und in allen Variationen, ist nicht so einfach. Ja. Ja, und je weniger Leute das benutzen, jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ein FreeBSD, ein komisches Paket,
ja, also gut, das Problem ist ja nicht mal, das ist ja dann nochmal ein Problem obendrauf, ob diese verschiedenen Konfigurationen miteinander funktionieren. Das Problem ist aktuell nur schon mal, wenn du halt Flavors benutzt, kommen Tools nicht damit klar, dass du ein Flavor benutzt.
Ah, okay.
Wir sind noch nicht beim, okay, und dann habe ich halt dieses Paket in Flavor A und dann das andere Paket in Flavor B und weil das niemand benutzt, in dieser Kombination breakt es dann halt, obwohl es
okay.
baut und so.
Ja.
Ja, das dann nochmal nächstes
Problem. Das ist Problem. Noch nicht mal so weit, okay.
Genau, das Problem ist, und ich verstehe auch nicht so ganz, warum es Flavor gibt, weil eigentlich gibt es auch einfach Options.
Mhm.
Und die sind eigentlich ziemlich gut supported, wo du da genau auch so Dinge sagen kannst wie, ja, okay, für dieses Paket würde ich gerne jetzt ohne, keine Ahnung, so eben klassisches Beispiel auch hier im Issue, ohne halt X11 Support, also ohne GUI, wenn du irgendwie Zeug für einen Server baust. Ja. Aber, ja, so ist es halt. Kann man nicht viel machen. Außer rumheulen.
Hm. Okay. Okay. Und nix bringt dann auch
hast du das
zum Rumheulen.
Hast du das geschafft?
Genau. Nix funktioniert auch. Nix.
Ah, nix funktioniert. Hab ich
geupdatet auf das 2505 ja. und das ist einfach kaputt gegangen.
Ah, das Ding niemals updaten, ja.
Stellt sich raus, hat auch nie funktioniert richtig. Ja, ich war ja da so begeistert von diesem Create Access Point Feature. Das Problem ist, nix scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwie, dass du ein Bridge Interface mit IP haben kannst. Das scheint nicht ein Ding zu sein, was funktioniert.
Okay.
Und ich verstehe nicht ganz, wieso.
Ja.
Aber ich habe irgendwie echt ein paar Konfigurationen durchprobiert und nix davon funktioniert.
Pardon. Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, also diese Bridge Interfaces zwischen Wi-Fi und echten Dings ist immer irgendwie ein bisschen tricky, oder? Ich weiß nicht genau. Ich habe irgendwas noch im Kopf für OpenWrt, wo irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben, die, wo ich gedacht hätte, das ist total klar, dass das funktioniert, aber das funktioniert irgendwie nicht. Also wenn du dann irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, was das war, ist auch schon mega lange her.
Ja.
Tja.
Weißt halt auch nicht, du bekommst halt auch keinen Fehler und das Ding ist so ein bisschen, zur Runtime könnte ich das konfigurieren, aber das halt irgendwie mit nix auch nicht so geil.
Ja. Ja, du kannst ein Activation Script oder sowas machen, das geht schon.
Ja.
Aber ist nicht so Premium, ja.
Das wäre vielleicht, aber das ist eigentlich, also eigentlich würde ich das schon gerne einfach normal deklarativ konfigurieren können. Und
ja.
Ich glaube, was du beschreibst, ist, dass du zum Teil halt irgendwie so ein Ding hast, wo du vermutlich den gleichen Netzwerkchip für Wi-Fi und für Ethernet hast oder so.
Ja. Yeah.
Und dann kann es natürlich irgendwie ein bisschen tricky sein, zwischen den zwei Dingen eine Bridge zu bauen, weil das dann der gleiche. Das ist ja beim Raspberry aber, glaube ich, nicht so der Fall. Und ich kann das auch, also wenn ich manuell dann einfach später eine IP-Adresse assigne, dann geht das auch. Aber wenn ich versuche, über dieses deklarative Konfiguration eine IP-Adresse zu assignen, dann geht es einfach nicht.
Hm.
Und das schon so ein bisschen, also für mich klingt schon eher so nach einem NixOS Konfigurationsproblem als nach einem irgendwie hardwaremäßig würde das nicht gehen Problem. War so mein, ja.
Okay,
mein ja, kann schon mal das sein. Aber ist auch so ein bisschen schwierig zu debuggen, wenn man nicht so genau weiß, was man macht. Ja.
Und je obskurer es wird, desto schlechter können dir auch diese Sprachmodelle dann helfen. Immer.
Genau, das habe ich auch ein bisschen probiert. Ich habe irgendwie AI gefragt und AI hat gesagt, ja, mach das, dann probierst du das und das ist halt...
Turns out, funktioniert nicht.
Ja, sieht auch okay aus, ist auch ungefähr das, was ich vorher schon mal probiert hatte. Funktioniert halt aber auch einfach nicht und ist auch nicht so klar, weil, ja, meiner Meinung nach sollte das auch einfach so funktionieren. Aber... funktioniert wohl nicht. Also wenn ihr irgendwie ein Raspberry Pi habt und da ein Bridge-Interface zwischen dem Ethernet und dem WLAN macht, schaut euch doch mal dieses Discourse-Dingsy an, was ich hier verlinkt habe und shared doch mal, wie ihr das hinbekommen habt, das zu machen. Und ich hätte ehrlich gesagt auch gerne eine statische IP auf dem Bridge Interface, wenn das gehen würde. Vielleicht, ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel rumprobiert. Vielleicht müsste ich einfach ein DHCP. Aber es ist halt, das Problem ist halt ein bisschen, das Ding ist auch, sollte eigentlich auch ein DNS-Server sein und ein DNS-Server mit DHCP. Gut, ich könnte via DHCP-Server halt eine fixe DHCP vergeben. Aber ja.
Okay. In der Zwischenzeit hat sich mein Problem gelöst. Ich habe gesehen, ich habe keine Redmi Buds 5 Pro, sondern ich habe Redmi Buds 6 Pro.
Die sind nicht
Bullet
getroffen.
Dodge, würde ich sagen.
Ja.
Toll.
Ja, dann.
Das ist doch super, oder? Da habe ich
dachte schon, mein jetzt ein Update von Xiaomi bekommen.
Haha, nee. Ja, da, ich wollte eine Anfrage stellen, kam leider, es ist ein Netzwerkproblem aufgetreten. Aber wir telefonieren. Ich weiß nicht genau, was für ein Netzwerkproblem das ist. Aber es ist vielleicht nicht auf meiner Seite. Ich hätte sonst die Anfrage geschickt, aber es ging nicht. Ich habe alles getan.
Jo. Kommen wir zur Kategorie Lesefu. Wer hat was gelesen? Wer kann lesen?
Ich wurde gerade von einer Mücke angegriffen. Augenblick.
Und? Ja.
Eins nach dem anderen. Wer hat Mücke hat verloren. Achso, das erste beim Lesefu ist gar nicht meins.
Das ist gar nicht von dir, nein.
Nee.
Aber du kannst gerne auch über FastMath ranten.
Ich denke, da bist
was
du besser dran.
Was ist denn FastMath? Also FastMath ist ein tolles Ding und es macht genau das, was man macht. Es macht deine Mathe halt schneller. Oh, wer hätte das gedacht?
Aha.
Also
ja. Das ist echt verrückt.
Das ist das so wie ich. Also stell dir vor, ich bin super schnell im Mal rechnen. Ihr könnt mir zwei super große Zahlen sagen und ich sage euch, was es gibt, oder? Also sag mal zwei super große Zahlen.
37 und
12.
5.600
ist 4.213. Ist vermutlich falsch,
Ingo.
Aber es war so schnell.
Ich glaube, Ingo hatte die bessere Zahl. Ingo ist vertrauenswürdiger.
Okay, das macht FastMath. Also es rechnet irgendwas aus. So
irgendwas,
als
aber nicht schnell.
ChatGPT.
Nee, dann wäre es ja langsam und falsch.
Ja. Quasi beides. Genau. Nein, es ist, kurz zusammengefasst, es sind halt so Optimierungen und...
Was habe ich gesagt? Close 36 enough. Und 12? Wie kommt der denn auf irgendwas 1000?
Keine Ahnung.
Leute, ey, was geht
das
bei
halt
euch
schnell. Nicht? Es geht halt um Speed und es geht halt nicht um Correctness.
I am Speed.
Ja, und ich glaube, so ein bisschen der Takeaway ist, wenn man das benutzt, dann sollte man das nur unter sehr, was ist das Wort, eingeschränkten, sehr kontrollierten Umgebung benutzen, weil ja, es ist schneller, aber es ist super easy, dann in komische Bugs irgendwo reinzulaufen, weil halt irgendwelche Mathe-Dinge halt ganz ein bisschen halt besser optimiert werden und dann halt für Speed halt ja so optimiert werden, dass es halt schneller ist, aber halt nicht mehr korrekt.
Also ist es jetzt eher ein Mimimi oder
es ist was Gutes? Ist es so wie dieser Fast Inverse Square Root Cheat von Quake oder ist es was anderes?
Ja, aber das ist ja immer noch korrekt, oder? Wenn ich das richtig.
Nee, es ist nur eine Annäherung, aber.
Ja. Ja, gut, das Ding, das ja im weitesten Sinne schon, aber es ist halt ein Compiler-Flag.
Ach so.
Und es ist halt nicht sehr transparent für dich, wann das passiert, wann es halt inkorrekt ist und wie inkorrekt es ist. Das kannst du zwar theoretisch wissen, praktisch ist es halt aber ein bisschen obfuscated, weil du das halt einfach mit diesem Flag kompilierst und dann der Assembly-Code, der generiert wird, macht dann solche Hacks für dich.
Mhm. Okay. Der macht dann quasi Fast Inverse Square Root, wenn er das merkt, dass du das brauchst gerade zu dem Zeitpunkt.
Genau, wenn er das Gefühl hat, hier könnte ich ein bisschen optimieren und dann macht er das. Und vielleicht war es okay, weil es hat dich nicht interessiert. Du brauchst nur eine Annäherung, aber vielleicht hättest du in diesem Fall dann halt auch ein sehr genaues Resultat gebraucht. Oder die Annäherung ist halt nicht genau genug für deinen Use Case. Und ja, der Blogpost geht da in ganz viele Details, wo halt die
wo man aufpassen muss.
Ja, wo man ein bisschen aufpassen muss und gibt auch so ein bisschen Recommendations, was man tun sollte, dass man zum Beispiel, gibt's wenn man das benutzt, halt eine Validation Test Suite haben sollte, auch Benchmarks haben sollte, um zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt.
Mhm. ob du wirklich schneller wirst quasi.
Genau, und dann halt auch wirklich ein bisschen, ja, den Blastradius einzuschränken und wirklich schauen, dass das nicht auf allen Translation Units an ist, sondern nur da, wo man es wirklich braucht. Genau. Weil okay. Da gibt's auch...
Gibt es so ein... Ja.
Ja?
Ja, gibt es so ein Fast Method, aber nicht super fast, sondern medium fast, was dann trotzdem fast. Alles richtig macht?
Nein, also ich meine, normalerweise Standard Math ist schnell genug.
Okay, na gut.
Ja.
Okay, wer hat noch was gelesen?
Jetzt habe ich was gelesen. Also nicht jetzt, aber jetzt bin ich dran mit dem, was jetzt ich gelesen habe.
Jetzt gerade hat er angefangen zu lesen.
Jetzt hatte ich was gelesen. Das war richtig spannend in der Zeit, wo ihr gequatscht habt.
Musste ich nicht zuhören. War super.
Ja, ist nicht ganz so spannend wie das, was der Felix gesagt hat. Es ist halt ein Roman. New York 2140 ist so ein, man erkennt es an der Jahreszahl, spielt in der Zukunft, ist so ein Klimakatastrophenroman. Ich habe mal verlinkt eine Rezension vom Deutschlandfunk Kultur, der das ganz gut zusammenfasst und ich finde zu Recht Lust aufs Lesen macht. Man spielt halt in New York der Zukunft, nachdem zwei Flutwellen infolge schmelzender Polkappen die Menschheit ereilt haben. Und man erkennt erstaunlich viel von der aktuellen, also auch in dieser Zukunftsgesellschaft, von dem, wie sich die aktuelle Gesellschaft mit im Umgang mit der Klimakrise so zeigt, wieder. Ist sehr lesenswert, ist mehrere Handlungsstränge interessant miteinander verwoben und Protagonisten, macht Spaß, ist kurzweilig und ja.
Deswegen 800 der Seiten kurzweilig.
Deswegen der Lesepick. Ja, korrekt.
Sorry. Kurzweilig, wie kurzweilig halt 800 Seiten sind, ja.
Ja, wenn man mal zur Abwechslung was anderes lesen möchte, außer Tech Papers, von denen ich allerdings auch eins mitgebracht habe.
Mitbekommen.
Und zwar geht's da drin darum, passend zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zu den Sicherheitslücken in den LLMs, wie man denn so Open Source LLMs sicher betreiben kann und sicher serven kann, also im Netzwerk da bieten kann. Und da gibt es VLLM für, eine High-Performance Inference Engine. Und das ist ein Medium-Artikel, der sehr lesenswert ist.
Dort. Also kein super guter, sondern nur ein Medium-Artikel.
Ja.
Medium gibt es immer noch, oder? Ist ja schon verrückt. So.
Gibt es immer noch, ja.
Das ist eigentlich gar nicht so gutes Wording.
Medium.
Ja, Medium kann man ja auch als das Medium sehen und nicht als die Qualitätseinheit.
Macht man aber nicht.
Wir sind hier in Deutschland, reden wir Deutsch.
Ja, aber es ist auch keine deutsche Seite. Also jetzt mal ganz ehrlich. Pablapap. Kommen wir zu den Picks. Letzte Kategorie. Wir fangen an mit WG Easy. Wofür steht WG?
WireGuard.
WireGuard.
Ah, ist ja gut.
Wohngemeinschaft.
Das ist so eine Checkliste für deine WG, wer so wann putzen muss und so und wie genau, du dich nicht streitest. Also
so und managst du deine WG easy.
Wie das mit dem Aufteilen der Telefonrechnung so läuft und
genau.
Oh Gott.
Ja, das war eine neue Diskussion. Und dann hat irgendeiner nicht gezahlt. Ah, so ein Scheiß alles. Ja, darum geht's hier nicht. Also es geht eher um WireGuard als um eine WG Webseite. Und man muss ja bei WireGuard immer so lustige Konfigurationen basteln. Und die muss man ja dann irgendwie zum Client bringen. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, gibt's hier eine schöne GUI. Ja, du trägst dann nur noch irgendwie dein Subnetz ein und so ein paar Sachen und drückst dann auf Generate oder trägst Client-Namen ein, Generate, und dann kommt da diese Konfiguration raus, die du dann einfach auf deinen Client wirfst und anstartest und dann fertig. Sehr schöne Sache. Ja, habe ich jetzt ein paar Mal benutzt, habe ich mir aufgesetzt. Kann ich empfehlen. WireGuard, cool. Einfach.
Ja. Ich habe da mal ein zweites Projekt ergänzt, weil in dem WG Easy fehlt leider, dass man das irgendwo anders dran anbinden kann. Zumindest habe ich es in der Doku nicht gefunden. So,
wie meinst du anbinden?
Eine Benutzerverwaltung.
Ah, LDAP und Co. Ja, stimmt.
Genau. Und das kommt immer mal wieder zur Sprache und dafür gibt es WG Portal. Und das hat das. Das bietet eben auch viele nette Features, auch eine Web-Oberfläche für die Verwaltung und eben User Authentication gegen eine Datenbank OAuth oder LDAP. Hat sogar Passkey-Support, wenn man das machen
will. Das gibt es, hey, krass.
Sehr gut. Ja, okay. Gut, habe ich, ich habe WG Easy verwendet, weil ich einen Traffic davor habe und hier irgendwie Anleitung gab und es irgendwie klick und schön und auch Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, aber wird dann wahrscheinlich dieses WG-Portal auch haben, oder?
Das ist jetzt ein guter Punkt, gehe ich von aus.
Ja. Könnt ihr euch Passkey-Support. Naja, könnt ihr euch ja angucken, beide Projekte, für den einen ist das eine besser, für den anderen das andere. Auf jeden Fall macht es die Konfiguration von WireGuard einfacher, weil das ist sonst schon immer so ein bisschen Pain gewesen. Gut, WG Easy, WG Portal und jetzt geht's noch um Router. Den einen hatten wir letzte Sendung auch, also zumindest haben wir ihn kurz erwähnt.
Genau. Aber wir haben keine Ahnung, was wir da geredet haben, oder?
Nee, genau, das stimmt, wir hatten keine Ahnung.
Deswegen haben wir jetzt den echten Felix dabei, der kann darüber reden.
Der weiß, was er macht.
Erzähl mal über 10G-Router.
Genau, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Ich habe ja diesen einen 10G-Router, wie heißt der? Wer weiß es so genau? Den CCR20041G12S plus 2XS.
Gesundheit.
Actually würde der, glaube ich, sogar 25G-Routen, also du hast da zwei SFP28-Ports, wo du 25 Gig Nix reinstecken kannst. Also ist
das dann so QSFP schon, oder was?
Nee, das ist noch der gleiche Formfaktor wie das SFP Plus.
Okay.
Aber bis 25 Gig.
Mhm. Okay.
Boah.
Krass.
Und
was ich mal, das gibt, hey.
Ich habe mir mal die Zeit genommen, nachdem wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viel mal drüber gesprochen haben, das mal aufzuschreiben und so ein bisschen meine Konfiguration zu dokumentieren. Und ja, es ist halt dieses Router OS, was mit MikroTik kommt.
Du hast es draufgelassen, was drauf war, dieses Mikro.
Also ich glaube, es gibt da nicht so groß, also ich wüsste jetzt nicht, was du sonst groß drauf flashen könntest. Das heißt,
und bist du weit zufrieden mit dem?
Ja. Ich ist immer so ein bisschen, ist, ich finde es immer so ein bisschen hakelig, bis es mal aufgesetzt ist. Aber wenn die Dinge mal aufgesetzt sind und du mal deine Konfiguration hast, dann hatte ich jetzt bis jetzt wirklich, ja, die Dinge laufen dann einfach stabil durch und that's that.
Okay, was hat das Ding gekostet?
Die kosten so 400 Euro, sowas. Um den
Dreh. Okay, und dann brauchst du noch die SFPs dazu.
Genau, das ohne SFPs, irgendwo, ich glaube zwischen 400 und 500 Euro ist das Ding. Und dann halt, genau, ohne SFPs, aber du hast eben, genau, du hast halt zwei von diesen SFP 28 Ports für 25G Modelle. Und dann hast du was, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 SFP Plus Ports. Das heißt, es ist ziemlich, ja, reicht, glaube ich, für die meisten Heimnetzwerke.
Vermutlich, ja.
Aus. Ja. Genau. Ja, aber ja, also mit den SFP Modulen ist natürlich schon, und dann den Glaskabeln bist du natürlich schon ein bisschen geldlos. Das ist halt schon leider so.
Dafür hat man ein schnelles Internet
zu Hause. Genau, dafür hat man das jetzt stimmt, 10G ja. zu Hause. Und ist schon. Ich weiß nicht so genau, was ich damit machen soll, muss ich ehrlich sagen, aber es ist schon nett.
Also ich habe einen Proxmox Cluster mit 10G jetzt gebaut.
Das, aber an was ist der mit 10G angeschlossen? Achso, das ganze Cluster ist ja in
Back. Das sind DAC-Kabel. Also ich habe DAC-Kabel genommen bei mir. Direct Attached Copper, also von dem einen.
Genau. Entenkabel.
Von der Karte zum Router dann direkt. Ja. Oder zum Switch.
Karte zum Router und zurück.
Meine Downstream Switches haben jetzt schon auch, die haben jetzt halt so ein Glas Uplink mit 10G. Und dann habe ich halt ein 10G Uplink ins Internet. Ja, kann man machen.
Kann man
Funktioniert.
Machen. Okay, und wofür brauchst du dann noch den Banana Pi? Oder
Der ist mir einfach nur irgendwie, der war noch in meiner Liste von Dingen, die ich mir mal anschauen wollte. Und die Hardware sieht halt eigentlich schon auch
gut aus. Ja, das hatten wir letztes Mal ja auch.
Ja.
Genau,
ja,
ich habe mir so, das Ding ja oder so ein ähnliches auch angeguckt oder auch den Banana Pi B Pro, also glaube ohne Pro. Naja, auf jeden Fall, den hatten wir in der letzten Sendung auch kurz, wo ich auch gesagt habe, da könnte man sicher was Cooles draus bauen.
Der hat schon vorher
dann alle gesagt, ja, nimm dir doch irgendwie so einen alten PC hier, geht das auch. Aber
nee, aber der hat ja schon voll mega viele Anschlüsse, das geht ja nicht so gut.
Ja.
Aber eben, ich keine Ahnung, wie da der Linux-Support ist und so, das halt.
Kannst wahrscheinlich den Kernel, was sie da gepatcht haben, für das Ding benutzen.
Ja, genau, der diese eine und dann das
hat. Wobei ich glaube, Banana Pi ist,
ja, die sind, glaube ich,
weiß
schon
nicht genau, Banana Pi war eher Medium-Support, es war nie guter Support, sondern
ja, nie
immer
gut,
so,
aber
ja,
schon populär. Also es hat schon
populär.
Viele Leute, die das benutzen, es gibt schon viel Krams dafür, habe ich so das Gefühl. Aber ja, es war nie, also es ist halt schon immer so
sieht mit auf jeden Fall
halt scheiße, aber auch genauso
aus, auch mit auch mit diesen zwei M2 Slots, M.2 Slots
mit 10G.
Zwei M.2 Slots. Also da kannst du dir schon was echt Schnelles zusammenbasteln. Muss man ganz klar sagen. Also ich hatte ja auch kurz überlegt, ob ich mir so ein Bastelding hier hole und habe mich da entschieden, aber ja.
Hier fängt's schon an, irgendwie die Resources sind irgendwie Source Code ist leer und danach bei Resources steht als zweiter Eintrag Kernel Patch für irgendwelchen Ethernet Adapter Quatsch. Danach Patch 15 von 15 DT Bindings, irgendwelche Krams, dann noch irgendwelche anderen. Oh, also,
gut, du bist kein Fan davon, haben wir verstanden.
Ich weiß nicht genau, also ich bin halt gebrannt, ja. Ich bin gebrannt von diesen kleinen Computern. Ich hatte da auch 2-3 Stück. Und wenn du das jetzt versuchst, ist es einfach immer Shit, ja.
Naja,
und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es besser wird. Es wird immer nur so ein Gefrickel, wo du dann anfängst, deinen eigenen Kernel zu patchen, nur damit das Zeug überhaupt irgendwie zum Laufen kommt. Und dann funktioniert natürlich nur die Hälfte davon. Und macht
keinen
Spaß.
Deswegen hatte ich mich ja auch dagegen entschieden, das dann selber zu bauen.
Also ich meine, kann natürlich immer alles ausprobieren, aber für den Anwendungsfall vielleicht stopfst du dann einfach so eine 10G-Karte einfach in deinen Computer rein.
Ja, oder
das, eben. Das hatten wir, glaube ich, gesagt, oder?
Ja. Oder eben, du kaufst ja so ein actual Device, was das halt macht.
Genau. Und so eine
Appliance, also per PCI Express diese Intel 10G SFD-Karten.
Also
die kosten nichts auch. Die sind super billig. Ja. Diese Intel-Karten hier, da gibt es diese genau Intel blablabla 10G Ethernet, die haben zweimal SFP Plus
dran,
ja, die kosten 100 Euro.
SFP.
Ja, nee, das ist ja auch ein anderer Anwendungsfall. Es ging ja quasi darum, einen Computer zu haben, den man dann an diese 10G tatsächlich anschließen kann, ja.
Gut, ja, aber das habe ich ja auch. Also das ist ja nicht, also jedes einigermaßen okay NAS kann das ja.
Ja, naja, schon.
Okay,
genau,
was haben wir noch?
Wie heißen die? Oh ja, hier. 10G X520 DA2 sind die kosten 62 Euro gerade.
Ja, ja. Switches ist echt auch, Switches mit 10G
mit
ist echt auch kein Problem mehr.
Ja.
Ja, ja.
Genau. Das ist, kommt mittlerweile im Home an.
An langsam, ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon gut.
Joa. Was zahlt ihr eigentlich für eure Glasfaseranschlüsse? Fragt der Chat gerade. Ich zahle 90 Euro.
Ich zahle
im Monat
65 Schweizer Franken, glaube ich, oder so.
Ich warte noch darauf, dass sie mit dem Umgraben der Stadt fertig sind und endlich die Kabel verbuddelt haben.
Bei uns kommt vielleicht auch bald der Anschluss und dann wird es wahrscheinlich genauso viel kosten wie jetzt, sind irgendwie 50 Euro. Aber mal gucken, ist noch nicht so weit.
So, dann Kalendercopy.
Ja, das ist Kalender-Copy. Richtig, ist ein Open Source Projekt von einem Freund, der vermutlich gewipe-coded hat. Aber es ist ein sehr cooler Use Case, weil er hatte das Problem, dass er eben Kalender in Sync halten muss und hat erst gedacht, da muss es doch ein Thunderbird-Plugin für geben oder irgendwas. Stellt sich raus, gab's nicht. Und dann hat er sich hingesetzt und sich das einfach
selber gecodet.
Und das ist echt cool. Ja, das wählbare Kalenderzeiträume. Was?
Von wo nach wo kopiert das jetzt was?
Von Kalender in Kalender. Kalendersync über CalDAV.
Okay.
Ist eine Mac-Anwendung. Ist dann vielleicht, aber auf deiner Seite ist es eine Python-Anwendung. Von dem her, es ist allerdings eine Python-Anwendung, die EventKit benutzt. Von daher kann man da wahrscheinlich nicht raus aus diesem macOS-Kontext.
Das ist
okay, also für die Mac-User, die
können spannend, auf jeden Fall, den Code zu lesen, das ist schon sehr spannend, ja. Das ist geil einfach. Ich finde es super, weil es funktioniert ja am Ende, oder? Also
ja,
es macht
genau,
in den meisten Fällen das Richtige. Und den Rest kannst du dann von Hand aufräumen einfach.
Ja.
Weiß nicht, macht es immer das Richtige? Das ist ja auch egal. Aber es sieht gut aus auf jeden Fall. Und viele Emojis. Emojis sind sehr wichtig.
Krass, ne? Hab ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Ja.
Naja, wahrscheinlich einfach zusammengeklickt mit ChatGPT.
Ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn das genau das Richtige macht. Warum nicht, ja?
Ja. Ja, also das zeigt einfach, wie weit man da mittlerweile kommt, wenn man das Verständnis, das IT-Verständnis hat, ein Ziel hat, weiß, was soll das Ding eigentlich machen und sich dann von eben so ein Copilot hat, der weiß, wie die Syntax funktioniert. Das ist cool.
Ja, ja. Schon krass. Okay, dann
genau.
Pauls, irgendwas?
Ich frage mich ja echt, ob er den Prompt geschrieben hat, dass er für alles immer Emojis haben will. Weil das ist ja schon sehr.
Macht
wenn
das
du willst, kann ich
es
fragen.
Ja.
Genau. Kannst du mal aus deinen Prompts fragen. Das wäre doch ganz nice. Ne?
Ich habe letztens auch irgendwas gefragt und es hat auch lauter Emojis gemacht, obwohl ich keine haben wollte. Also das ist irgendwie.
Ich hab heute nach einer Emoji-Story gefragt. Das war ganz nice. für so ein Training, wo wir dann irgendwie ein Ticket anlegen sollten. Das war ganz witzig. Ich habe gesagt, er soll eine Emoji-Story machen, warum der Zug nicht auf den Mond fliegen kann. Und er hat sich da was Schönes ausgedacht, da kann man echt nichts sagen. Also es war gut genug für diesen Vormittag auf jeden Fall.
Nice.
Gut, dann.
Okay, was haben wir noch?
Was auch gut
Tals,
genug ist für ein
Old Tals.
Aus.
Irgendwas.
Aus in Tals.
Ja,
okay.
Eulen
so,
in
nur, ja,
Handtüchern. Süß.
Handtüchern,
okay.
Genau.
Okay, aber da braucht man jetzt keine Webseite mehr, kann man einfach Computer fragen.
Nee, da gibt es jetzt eine Webseite. Das
okay, ChatGPT. Okay, create, weil, realistic, create.
Nein, keine AI, nur echte Eulen.
Off and all in.
Und ja,
sorry,
zu
spät schon.
Aber sieht schön aus, kann man sich angucken, kann man einfach mal durchscrollen und sich niedliche Eulen in Tüchern angucken. Was habt ihr da?
Handtüchern. Warum tut man diese Eulen eigentlich immer in Handtüchern? Macht man die
damit die nicht anfangen
oder?
Zu flattern?
Ja. Und damit so nicht, damit die verletzt die trocken werden oder so, sondern einfach nur damit die nicht losfliegen.
Müssen auch werden. Die sind nass und müssen trocken werden.
Damit sie halt ruhig sind, sonst würden sie halt.
Das ist wie bei Babys.
Losfliegen.
Die kann man auch einfach so einpacken.
Ja, die wollen gepuckt werden. Babys wollen gepuckt werden. Ja.
Genau.
Wenn du zum Beispiel deine Eule wenn du herausfinden möchtest, wie schwer ist meine Eule, dann packst du sie an ein Tuch und dann legst du sie auf eine Waage und dann weißt du, wie schwer ist meine Eule.
Das ist
ja
ein guter, doch, finde ich nicht so eine schlechte Idee.
Ja.
Habe ich ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht, aber das funktioniert auf jeden Fall.
Ja, weil du hast wahrscheinlich keine Eule und auch keine Waage. Oder wahlweise keine Handtücher. Ja.
Make it cuter.
Ja, make it cuter. So, was ist mit dem?
Er hat mir eine Eule in einem Towel gemacht, aber die ist nicht cute genug, deswegen weiß ich, brauche eine cutere.
Ja, darum brauchst du die Webseite. Siehst du?
Nee, ich brauche ChatGPT Plus anscheinend, weil das steht hier unten.
Enttäuschend.
Wenn du eine Eule haben willst, die niedlicher aussieht, brauchst du leider ChatGPT Plus.
Das ist doch ein Scam.
Sagst du jetzt so.
Dann.
Okay, nee, wir haben zum Glück diese Seite. Echte. Das ist auch so eine Sache. Jetzt ist gerade noch so eine Umbruchszeit, wo man für viele Sachen noch relativ gut weiß, dass es nicht vom Computer erzeugt wird. Mhm. Aber das wird sehr schnell verschwimmen.
Ja.
Und es gibt auch extra so Bemühungen von Seiten, die halt Content pre-AI quasi einsammeln.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und das ist gerade so ein großes Ding gerade und es ist schon spannend, jetzt quasi nochmal zu archivieren, was nicht von einem Computer erzeugt wurde, also von einem statistischen Modell, was echt ist und schwierig. Egal, wir haben jetzt noch witzige Sachen, oder? Habt ihr noch was Witziges?
Wir haben noch einen weiteren Pick und zwar hatten wir ja über diesen YouTuber
von ein paar Sendungen gesprochen, der jetzt Linux ausprobiert hat und der macht jetzt diese volle... Ja,
Linux Tech Tips, oder? Das ist der Typ.
Genau, PewDiePie.
Okay, nice.
Der Linux...
Okay, erzähl. PewDiePie.
Erfunden hat.
Okay, okay. Ja.
Mhm. Und er ist jetzt voll in dieser, wie würde ich es nennen? In dieser Maker und man kann ja einfach alles irgendwie basteln, Pipeline. Und ich finde es einfach super, super cute, ihm dabei zuzusehen, wie er so herausfindet, so, ganz viele Dinge kann man einfach so mit bisschen Löten, bisschen Hardware und so kann man einfach selber basteln. Und das ist schon geil.
Das heißt, nachdem er jetzt das Jahr des Linux auf dem Desktop final eingeläutet hat, bringt er die Leute jetzt, also die Massen, in die Maker-Szene, ja?
Genau.
Ja.
Also
krass.
Das finde ich wirklich krass, weil er erreicht halt schon eine andere Audience als
wir
zum Beispiel und halt auch einfach sehr, sehr viel mehr Leute, weil das Video beispielsweise ist, glaube ich, 2,9 Millionen Views. Das halt einfach, das sind halt einfach viele Leute.
Ja.
Und wenn dann nur ein kleiner Prozentsatz, das irgendwie auch probiert, dann sind das halt schon viele Leute. Und das ist schon.
Ja. Das kleiner ist Prozentsatz ist schon viel, ja, das stimmt schon.
Die sich da vielleicht von anstecken lassen, ja.
Genau. Darum, habe ich das hier nochmal gepickt.
Okay, und ich beende die Pick-Sache heute mit einem kleinen Add-on für Thunderbird, und zwar RSpamD Spamness. Wenn ihr einen eigenen RSpamD betreibt und sozusagen ein kleines Plugin haben wollt, mit dem man einfach draufdrückt, das ist Spam, das ist Ham, das ist Spam, also seinen Spam-Filter ein bisschen trainieren will, den richtigen, dann ist das vielleicht auch ein Plugin für euch. Man sieht auch so schön, wie RSpam die deine E-Mail gefiltert hat, was für eine Punkte er sozusagen vergibt. Und dann kann man eben den Spam-Filter damit noch ein bisschen trainieren.
Wie cool. Und ist das besser, als wenn ich auf meinem Mail-Server, wenn ich Sachen in Junk verschiebe, dann lernt er ja eigentlich auch schon. Ist das hier besser?
Das kommt drauf an, wie das eingestellt ist bei dir. Also ich meine, das ist ja nicht überall so, dass du mit Junk verschieben irgendeinen Spam-Filter trainierst. Also entweder
in Mailcow, also ich habe ich schon mal erzählt, ich habe ja einen Mailcow-Server und da ist das so, dass der das lernt.
Okay, dann
Du brauchst es gar nicht.
Dann ist es ähnlich. Hier hättest du jetzt bloß noch die Statistiken, dass du siehst, wie RSpamD deine E-Mail einsortiert hätte, also wie viele Punkte es gibt, und dann kannst du ja eher nochmal sagen, okay, muss ich nochmal lernen oder muss ich vielleicht an irgendeiner bestimmten Stelle mein RSpamD nochmal ein bisschen feintunen, wenn irgendwie eine bestimmte Art von Mails immer wieder durchgeht und nur eine bestimmte Art von Punkten kriegt, dann kann man da noch ein bisschen was machen. Ich fand es einfach witzig, dass ich sehe, wie viele Punkte jetzt eine Mail hat, und dann kann ich jetzt halt immer drauf drücken. Ja, man könnte sie auch einfach in Spam verschieben, aber so drücke ich drauf, lern mal Spam, und dann kriegt es gleich über das Webinterface sozusagen. Oder er geht gleich direkt an den RSpamD und lernt die Mail. No. Fand ich eine nette Geschichte.
Du hast jetzt allerdings, als du das eingefügt hast, einen Link, den ich da hatte, gelöscht. Ist dir das bewusst?
Was?
Oh. Da war nämlich noch ein Link. Nee. Und zwar muss ich den jetzt
da kurz war keiner. Wieder raus.
da war keiner.
das habe ich aber schon vor Stunden eingefügt. Gestern vielleicht sogar schon. Das muss also jemand anders dir was gelöscht haben.
Nee, das geht doch nicht.
das geht doch nicht.
Das geht doch nicht.
Was hast du noch?
Unacceptable.
Was hast
du noch?
Und zwar für jetzt haben wir so viel über RSpamD geredet. Es geht nicht um RSpamD, es geht um das Fail-to-Ban. Richtig. Ah. Und es geht um ein Fail-to-Ban-Dashboard.
Ein Fail-to-Ban-Dashboard?
Das sich jemand gebaut hat in Go, der sehr begeisterter Go-Programmierer ist. Und der wollte gerne sehen, was Fail-to-Ban macht. Also ich Fail-to-Ban seinerzeit bei mir eingerichtet habe und habe ich einfach verifiziert, dass es die Dinge ablehnt, die es ablehnen muss.
Und der wollte jetzt gerne kurz nachgucken können, wie viele Leute denn gerade gebannt sind, wo denn so die Gebannten herkommen und so, ein paar mehr Details sehen. Und er war mit den Lösungen, die es da draußen gibt, nicht zufrieden und hat dann kurzerhand was selbst gebaut.
Ja, sehr guter Mann.
Ja, das ist Open Source Spirit Live. Das ist super.
Ja. Ja, gucke ich mir mal an. Also ich meine, ich gucke natürlich immer in die Logs und wenn man dann doch mal irgendjemanden hat, den man wieder manuell entsperren muss, aber in 99,9% der Fälle läuft Fail-to-Ban einfach geräuschlos durch, aber das ist nett, dass man da einfach mal drauf gucken kann und vielleicht noch ein paar Statistiken sieht. Super Sache. Schön. Danke für den Link. Und ja, dann sind wir durch mit dieser Sendung, oder? Oder habt ihr noch was? Habt ihr noch letzte Worte? Nein.
Nein, keine letzten Worte.
Keine letzten Worte. Dann sind wir durch mit dieser Sendung 361. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch wie immer eine frohe Zeit wünsche. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Oder beim Kalender kopieren. Oder beim Postmark SOS installieren. Oder was auch immer ihr.
Fail-to-Ban-Logs zu gucken.
Genau, beim NixOS Bridge Interfaces einrichten, was auch immer ihr aus dieser Sendung mitgenommen habt. Ich hoffe, ihr habt schönen Spaß dabei und kommentiert natürlich bei uns in im Blog oder auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid und sagt uns eure Meinung dazu oder interagiert mit uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal denn. Nö? Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.